eigentlich.
Champagner statt Bier, der Football-Podcast.
Champagner statt Bier. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wird eine ganz grandiose Sendung. Ungefähr 3 Stunden, wenn ich die Themen auf meinem Zettel sehe. Die Zeit läuft jetzt. So, hallo erstmal in die Runde. André ist wieder da, natürlich, ja. Wie immer. Der André, der hat es überlebt, der war mit in Rostock. Was dein erstes Auswärtsspiel?
Nee, ich war mal in Dessau. Aber das kann man nicht so richtig zählen.
Ein erstes Pflichtauswärtsspiel.
Und dann gleich Rostock.
Ja, es hat gerade gepasst. Ich war durch Zufall da, weil ich da abends noch zu tun hatte. Und dann direkt im Block, was ich total sinnlos fand, dass sie den Gästeblock neben den Fanblock gepackt haben. Aber gut, der ist ja jetzt leer, die Südtribüne, in nächster Zeit, habe ich gehört. Können wir ruhig noch mal hinfahren.
Hat sich auch als gute Maßnahme erwiesen, dass es nebeneinander ist, ne?
Hat sich was?
Als gute Maßnahme erwiesen.
Ja, ich glaube auch. Da lag schön viel Zeug rum nachher, wenn man rausgegangen ist. Und ja, ich fand es ein bisschen doof, dass die ihr eigenes Stadion boykottieren. Also, fand ich ein bisschen sinnlos, aber gut, sollen sie machen.
In den ersten Minuten meinst du?
Ja, und die zweite Hälfte haben sie auch fast gar nichts mehr gemacht.
Naja, der fehlte dann irgendwie, der Capo oder so.
Ja. Naja, was soll's. Auf jeden Fall war es ganz nett, ja.
Aber das ist schon komisch, oder? So mit den ganzen Polizei, so im Bahnhof, tralala, da so im Kessel die ganze Zeit.
Vor allen Dingen kamen andauernd irgendwelche Leute an und meinten so, ja, ich habe gerade gehört, am Bahnhof stehen 5000 Rostocker und warten auf uns. Ja, alles klar. Und danach kam einer und meinte, nee, es sind 6000.
Aus 3 Franken.
3 Franken hat gezählt.
Das war eine entspannte Rückreise zum Bahnhof.
Es war wirklich entspannt. Es war eher so, dass man da halt ewig auf den Bus warten musste, dass die so langsam losfuhren, aber ansonsten fand ich es wirklich relativ entspannt. Das haben sie tatsächlich ganz gut organisiert.
Nein, stimmt.
Nur als der Zug losgefahren ist, dann standen wir unten in dem Gang, weil wir noch gewartet haben, und der Zug fährt los oben und die Polizisten machen unten die Barrieren auf und die ganzen Rostock-Fans stürmen alle nochmal Richtung Zug, nochmal gucken, ob vielleicht noch jemand die Hand rausstreckt, den wir noch aus dem Fenster ziehen können. Also,
echt?
Sind haufenweise Leute nochmal hochgerannt.
Crazy. Ja. Was für ein Engagement.
Geht
dann als gesellschaftliche Teilhabe durch.
Oder Kohlenhydrate verbrennen.
Kohlenhydrate verbrennen, ja. Sport. Hier auf der anderen Seite von mir sitzt der Dirk, den kennen wir schon aus der ersten Folge auch, ne? Der auch wieder da hat. Du hast ähnlich spektakuläre Reisen hinter dir wie der André, nur nicht so richtig mit Fußball zu tun hat.
Nicht so richtig mit Fußball, also auch teilweise zu Berufszwecken. In Zypern war ich zum Beispiel, habe eine sehr spektakuläre Rückreise über Moskau gehabt, wo ich dann die Nacht auf dem Moskauer Flughafen verbringen durfte, aber sehr spektakulär. Und dann war ich nördlich des Polarkreises. Ich habe mir gedacht, wenn man schon beim RB gibt es doch diese Bücher, ne, längste Auswärtsfahrt.
Das ist ein Betrug.
Und ich dachte, ich fahre extra an den Polarkreis, damit ich mir das Darmstadt-Spiel, das Heimspiel angucke und dann kann ich das vielleicht die Kilometer eintragen lassen und dann vielleicht irgendeinen Preis gewinnen.
Kriegst du dann gleich Doppelgold.
Hat leider nicht geklappt, aber ich habe das Darmstadt-Spiel mir dann von dort angeguckt. War sehr schön, die Blick auf den Polarkreis, ne, so verschneit, blauer Himmel und das Spiel im Wackelstream war sehr, sehr belebend, sehr begeistert.
Von deinem Heimatsender,
Wackelstream. Von meinem Heimatsender, genau. Ich habe gleich 3 Laptops um mich rauf aufgebaut, damit ich auch viele Links generiere. Hat ja nicht ganz geklappt, weil es nämlich im MDR geoblockt, also nicht im Ausland erreichbar, gezeigt wurde. Aber ich habe dann im Hessischen Rundfunk noch einen Link gefunden und die haben haben es nicht geo-blockt, das heißt, ich habe dem Hessischen Rundfunk dann 3 Klicks verschafft. Und die werden sagen, wow, in Norwegen haben sie uns auch gesehen. Das war großartig.
Wahrscheinlich. Aber außerhalb des Sendegebiets des NDR kann man MDR gucken. Das geht. Berlin, ja, also Berlin ginge.
Berlin würde theoretisch gehen. Ich habe ja auch das vergangene Wochenende habe ich in Berlin verbracht, weswegen ich das Aufstiegsspiel gegen Saarbrücken nicht live sehen konnte, weil ich Boxkampf Arthur Abraham in Berlin begleitet habe. Und dort war im Hotel Fernsehen war nicht der NDR eingespeist. Also außerhalb der mitteldeutschen Zone, ne, ist es manchmal schwierig, den MDR auf regulärem Wege zu empfangen. Ja, aber im Internet ging es dann
auch. Das Hotel wahrscheinlich einige Beschwerden kriegen.
Absolut, wir haben alle das in die schwarze Box geschrieben.
Wir waren auch in West-Berlin.
Das war viel, wir waren in Ost-Berlin. Wahrscheinlich wollen die Westen machen, deswegen keine Ostzonen-Sender.
Ja, cool. Und wir haben als Nummer 4 am Tisch sitzt der John.
Ja, hallo.
Unser Lizenzexperte quasi. Nein, Quatsch. Fangen wir anders an. Du bist ja quasi, schreibst ja auch viel für die DPA. Die letzten Tage waren wahrscheinlich für dich ordentlich pickepacke voll mit Arbeit.
Ja, waren einige Sachen zu schreiben, aber man merkt ja hier, auch wenn man jetzt physisch nicht dabei sein sollte, ich bin nicht der Einzige, der gut verarbeiten muss das Wochenende. Also das kann man auch anders angeschlagen sein. Nur war einiges zu tun, ja, das stimmt. Das
ist ja auch tatsächlich aber auch nicht bloß so die Aufstiegsgeschichte, sondern du hast ja auch relativ viel zu Lizenzsachen gemacht letzte Woche.
Das war dann schon noch davor, genau. Das war jetzt, das wurde am Wochenende mal zurückgestellt, aus verschiedenen Gründen.
Für 3 Tage ausgeblendet.
Ja, und ich tippe auch, für ein paar weitere Tage wird das jetzt nicht so bestimmt sein, weil eigentlich fast alles gesagt ist, wie... Ja,
bis 8., ne? Am 8. soll doch, geht doch das...
7. zum 8. wird es jetzt weitergehen. Da weiß nicht, ob wir jetzt da gleich einsteigen wollen, aber zumindestens... Aber es wird wieder ähnlich sein wie beim letzten Mal. Man muss ein wenig Glück haben, wenn überhaupt was nach außen dringt, weil eigentlich beide Seiten wieder offiziell nichts sagen werden und auch alle anderen Beteiligten nicht. Also vielleicht ist es wirklich ganz hilfreich, einfach abzuwarten, was dann am 28. Mai für eine Entscheidung, die ja auch eigentlich schon absehbar ist, sondern dann eigentlich zu gucken, nach dem 28. Mai, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Ich glaube, das wird dann spannender.
Wenn sie überhaupt bis zum 28. fällt. Also ich meine, muss es ja nicht.
Na, aber am 28. Mal muss ja erstmal irgendwas fallen.
Da gibt es eine Scheiterung.
Genau.
Aber können wir vielleicht bei dem Thema bleiben und so ein bisschen erstmal so den Stand zusammenfassen? Der lässt sich ja relativ
schnell. Ich dachte, wir wollen erstmal das Sportliche.
Wir können doch erst beim Sport bleiben.
Also da du ja gesagt hast, dass wir auch bei der dritten Ausgabe sind und sich ja jetzt einige Sachen so angesammelt haben, wenn ich für die Getränke heute verantwortlich bin, habe ich mich ganz kreativ dafür entschieden, einfach
Rotkäppchen
mitzubringen.
Super.
Auch weil du unter anderem, der geht jetzt auch erstmal, du kannst ihn gerne in die Hand nehmen, weil du auch zum zweiten Mal schon zum Fußballblogger.
Fußballblogger des Jahres,
des Jahrzehnts. Wir fangen mal mit Monat an. Auch dafür Glückwunsch. Und mit einem Beitrag nicht zu RB, wie ich gesehen habe. Ja, das solltest du vielleicht auch nochmal. Den Nichtlesern, die jetzt auf deinem Blog dann den Podcast hören, nochmal erzählen.
Kann er ja ausnahmsweise mal verlinken.
Verlinken, ich hasse Links ja. Unter Internet und Links. Ja, war ein Beitrag zu Uli Hoeneß und beziehungsweise eine spezifischen Effekt, Aspekt in der Uli Hoeneß Geschichte, nämlich, dass er ja seine Revision, die Ablehnung, dass er in Revision geht, damit begründet hat, dass er jetzt irgendwie, weiß gar nicht, was er
Respekt
hat, Aspekte hat und Moral, tralala.
Hat er jetzt auf der Mitgliederversammlung auch nochmal
unterstrichen? Ja, ich finde, dass man so einen juristischen Weg und eine persönliche, ein persönliches Verantwortung übernimmt, nicht unbedingt so zusammenschmeißen sollte.
Das hat man sogar gehört.
Das hat man gehört. Da hat sich das Fahrradfahren gelohnt, wenn ich bis heute gefahren ist. Ich überlasse dir das Einlesen.
Ja, haben wir Gläser jetzt dafür?
Ja.
Ich möchte auch sagen, dass wir jetzt im dritten Podcast quasi ein bisschen auch die Grenze vom Erfolgsfans und zum Traditions.
Ja, das hat man
zum Traditionspodcast.
Wenn du den zweiten Podcast gehört hast, hättest du gelernt.
Ich hab den zweiten gehört, so wie wir alle hier auch. Ne? Deswegen bin ich auch besonders dankbar, dass ich heute eingeladen wurde, weil ich jetzt heute quasi
Tradition wird.
Teil der Tradition bin. Das ist doch toll.
Traditionspodcaster. Wir sind auch wahrscheinlich, man muss ja auch diese atemberaubende Geschwindigkeit schon im dritten Versuch, ne, quasi zum Zweitliga-Podcast zu werden.
Ja,
genau. Das ist ja auch irgendwie was.
Wo aber auch dann die Konkurrenz härter wird.
Ach, Konkurrenz. Also schön gutes Textilvergehen an Millanton wegen Knochen in der zweiten Liga.
Es gab bis jetzt Köln, hat glaube ich auch einen Podcast.
Ja, den Bierster, Bockcast.
Die haben. Paderborn kenne ich jetzt nicht so gut aus.
Mir fällt in der zweiten Liga
auch einen Zuschauerschnitt, den wir nicht erreichen werden.
Zweite Liga und Podcast, ich glaube, dann ist
es schon... St. Pauli, was haben wir jetzt alles?
Union St. Pauli. Köln, ja, Köln, auf jeden Fall, ja. Aber können darüber hinaus.
Die Zuhörer... Ne,
der HSV hat bestimmt auch
Düsseldorf, einen. Die Zuhörer...
Das Rautenrad ist auch fies. Aber die werden vielleicht ja oben bleiben, hoffe ich immer noch ein bisschen.
Nein, aber wir wollen heute nicht gehässig sein.
Nicht gleich verscherzen.
Ja. Auch in dieser Liga.
Ja. Okay, ihr wolltet zu Sport reden.
Dann ja, erstmal anstoßen.
Tatsächlich.
Ne? Trinksport erstmal. Kommt oben noch Prost. Auf die zweite Liga und die großartigen sportlichen Perspektiven.
Toll.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rotkäppchen Sekt. Meine Kontodaten.
Muss auch nicht erklären, warum. Also deine Zuhörer werden ja auch größtenteils aus dem Osten.
Ja. Aus dem Osten, ja.
Rotkäppchen. Also dann wird denen die Bedeutung der Rotkäppchen-Marke.
Ansonsten kann man bestimmt googeln Rotkäppchen.
Kann ja auch irgendeine Metapher herzaubern.
Ja. Rotkäppchen. Also, Rotkäppchen, rote Brause.
Oh. 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 Perfekt. Wird vielleicht auch noch eine Kooperation geben.
Rote Brause-Käppchen.
Rote Brause-Käppchen, ja. Ja, wie gesagt, man kann mich erreichen über meine Kontaktdaten, wenn man irgendwie großartige Marketingaktionen machen will.
Kisten bei der Sekt schicken.
Wahrscheinlich kann man bei deinem Rote Brause Blog wahrscheinlich auf der VIP-Tribüne auch so eine Choreo, weißt du, so, wenn die, sich, ja, wenn die Rotkäppchen sie einkaufen möchte, einfach die Leute so sitzen.
Können sie auch eine Choreo machen.
Ja, die können auch ein Diesel kaufen.
Kann auch also Banner, sein. Banner, die können auch einen Banner bestellen, dann können sie sich auf die VIP-Tribüne für 1.000 Euro setzen und einen Banner hochhalten, gerne.
Das ist auch gleichzeitig
wenn der Aufruf. Pyro zünden, müssen sie aber Strauß sein.
Okay. Der Aufruf an Red Bull, an Herrn Mateschitz, wenn sie möchten, das, wenn Sie das verhindern möchten, dass Rotkäppchen auf der VIP-Tribüne vom Rote Brause-Block sitzt, dann melden Sie sich bitte.
Kaufen Sie alle ja. Plätze. Jetzt.
Genau. Ich soll mich schon ankündigen, dass es nachher noch einen zweiten Werbeblock gibt. Weitere Marken.
Dauerwerbesendung. So, jetzt muss ich zum Sport reden, dann viel Spaß.
Welchen Sport haben wir? Letzte Woche war ja Basketball, ne? Also auch in. Das ist ja auch eine Sportart, die ganz nur mit Tradition und ohne Geld funktioniert. Ne? Brose Baskets Bamberg, Meister geworden, auch ein ganz...
Sind die schon Meister geworden?
Ich denke, ja. Nicht
noch
nicht.
Ich glaube, da fangen gerade die Playoffs an.
Ja. Reden wir vielleicht doch über Fußball.
Aber war das Volleyball?
Vielleicht sollten wir heute doch das erste Mal schneiden.
Okay, das schneiden wir raus.
Aber Volleyball, ne? Osten ist Meister.
Und im Handball auch. Die Dresden
ist und
Thüringer HC. Handball und Volleyball, also da sind wir Meister. Ja. Wir, Osten, Frauen, so. Das wollte ich jetzt mal sportlich einwerfen.
Schön, das war ja, toll. Das war schön. Toll. Das hat mir gut gefallen.
Du hast da auch was auf den Zettel zu
schreiben. Jetzt könnt ihr aber Fußball reden.
Das weiß ich. Ihr hattet eingeworfen, dass man nicht über die Lizenz reden soll, sondern erstmal über Sport. Über das, was es zu feiern gilt.
Ja, es war doch schön.
Gibt's was zu feiern?
5 Tore.
Natürlich 5 Tore. Also fünf Tore. Direkt mal von 3 Toren Liga-Bestleistung auf 5 Tore erhöht.
Hast du es überhaupt drüber geschafft vom Nachwuchsspiel, bis irgendwie die ersten 3 Tore schon durch waren?
Ja, tatsächlich. Die haben ja das Nachwuchsspiel vorverlegt, extra deswegen.
Stimmt, auf dem 11.
Und dann war ich tatsächlich zum Angriff da. Und ich war aber ganz okay. Ich habe vorher schon 8 Tore gesehen.
Ja.
Die haben ja 7 Tore in der zweiten Halbzeit geschossen, die U19. Und nee, war super. Also vor allen Dingen 3 Tore in, 13 Minuten oder so. Ist doch krass. Oder?
Ja. Ich fand das ein bisschen schräg, weil da hat man so das ganze Jahr, fährt man durch die Gegend und zu jedem Spiel.
Die ganze Zeit zittert man sich so die letzten 60 Minuten durch die Gegend.
Du das entscheidende Spiel, du sitzt nach einer Viertelstunde, sitzt auf dem, dann denkst du, was ist denn hier los?
Es war aber gut, ich fand das großartig. Also,
man saß ja wirklich. Fängst du an, dich mit deinem Nachbarn zu unterhalten?
Genau.
Das ganze das Jahr. Auch
tatsächlich sowas bei uns auch. Wir haben mit den Leuten geredet neben uns. Das gibt's nicht, haben wir noch nie gemacht. Und,
vor allem, wir hast du noch nie mitbekommen, dass neben dir Leute sind.
Und sitzt halt sonst immer da und zittert sich durch bis zum Ende. Und diesmal saßen wirklich alle da, was ist denn jetzt los?
Ja. Ja, schön. Also, klar, die Fragentore waren so Fuß reinhalten, aber das muss man natürlich auch mal machen. Und sonst hat das auch nicht geklappt. Also,
aber die Kaisertore waren doch alle schön.
Kaiser waren sehr schön. Ja. Vor allen Dingen gab es in U19 auch vorher genau so ein Tor, so fast von der Linie, schön vorbei am Torwart. Mhm. Gut,
wie soll ich sagen. Noch alles vier Tore, die eigentlich auch so nicht fallen würden, so wirklich.
Die aber auch sonst eigentlich nie gefallen wären bei allen möglichen anderen RB-Spielen. So, wenn sie da die Chance hatten, hat es nie geklappt.
Obwohl zumindest dieses erste Tor haben wir oben so ein bisschen analysiert, ist dafür wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber festgestellt, das hat Kaiser die Saison schon mehrfach gemacht. Diese Tore, wo der Ball in irgendeiner Form aus dem 5-Meter-Raum kommt und er spritzt
aus. Wenn der Ball erstmal in der Mitte ist, kannst du nicht mehr abwehren, aber wird mit der Fran, der wird von zwei Spielern zugestellt werden, kann der auch den Ball ja da nicht in die Mitte legen. Mhm. Das ist ja irgendwie.
Aber zumindest an diese Situation, also ich glaube auch was, wenn Paulsen sich über links dann durchgesetzt hat, also es gab schon mehrfach genau auch auf dieses Tor in der Arena, dass dann Kaiser am 5-Meter-Raum irgendwie den Fuß hinhält und er macht sie dann auch mit einer relativ hohen Sicherheit. Also ja, ich glaube, er ist der mit Abstand effektivste Spieler, wahrscheinlich noch vorfahren. Ja, wenn man so die Großchancen der Saison nimmt. Das waren jetzt 13 Tore.
Also. 13 hat er, ja. Ich glaube, jener davon war bei 11 Meter. Das kann ich
nicht mehr. Vorlagen, 9 oder so?
Nee, auch 12 hat er.
Ja, schon, der hat fast genauso viele wie ein Torwart, genau.
Ja, ist schon crazy, aber das ist doch wirklich so dieser Move irgendwie auf die 10, da wo du dann so merkst, okay, der hat dann einfach nochmal eine andere Chance, irgendwie so in so eine Bälle dann auch im Strafraum reingeht. Da stand der in der Hinserie nie an der Stelle. Also da hat er dann irgendwie seine Fernschüsse gemacht, tralala, also alles so was um den Strafraum rum war und so, aber wirklich in den Strafraum reinschneiden, was ja der Schulz letztes Jahr auch relativ gut gemacht hat. Das war ja eigentlich nie so richtig seine Rolle.
Was ist mit Wolfsburg? Sind die immer noch erster Wolfsburg 2?
Ja, oder?
Ja. Regionalliga. Nee, wegen Schulz jetzt. Das ist Regionalliga, das ist natürlich schon zwei Ligen weg, da beschäftige mich auch nicht mehr damit. Ne?
Außerhalb der Nordoststaffel, das fällt mir schwer, das zu verfolgen.
Da soll ja noch jemand anderes schon.
Ja, ja, genau.
Der hat einen Freund,
einen
Helfer,
ja.
Kutschke. war schön. Ist ja, dann können wir so abhaken, den Aufstieg.
Ich muss ja sagen, ich will jetzt mal ein bisschen auf den kritischen Ton hier in dieser Runde stehen. Ne? Ich finde es eigentlich total scheiße,
dass sie aufgestiegen sind,
ja, weil eigentlich hätte ich mir sogar noch ein Jahr Regionalliga gewünscht. Ne?
Also so. Also beim NDR.
Ja, genau. Nur deshalb, ja.
Also, müssen wir mal.
Wenn man jetzt in Zukunft die Spiele sehen möchte in der zweiten Liga, also, dann muss man irgendwie Freitag bis abends um 10 warten.
Ich hab doch Sky.
Ja, wenn man Sky hat und man das Geld dafür ausgeben möchte, also so, dieses MDR-Kuschelpaket, man weiß, wann es kommt, man kann es alles Free-TV, man kann es also Mediathek nachsehen, ne? Das ist jetzt vorbei, liebe RW-Fans.
Ja, konnte man auch nicht, wenn die irgendwie keine Live-Spiele gemacht haben, hast du
das auch erst. In die Kneipe, kannst du jetzt in die Kneipe gehen, kannst du in der Kneipe das Fußballspiel angucken. Das
ist super. Außerdem sind so Stadien wie, weiß ich, Neuropin, Neustrelitz.
Ja, die sind natürlich echt große.
Die sind die Niederfahrt. Dort Plauen, ne, so, also, das ist doch irgendwie viel kuscheliger als jetzt so, wenn alle Leute plötzlich so wichtig sind in der zweiten Liga.
Ja, das stimmt.
Das muss ich jetzt mal so sagen.
Ich freue mich dann auch, also auch so diese schwülstigen Analysen vorher. So schön an diesen komischen Tischen da stehen, das ist super, finde ich toll.
Ich würde ja eine Wette eingehen, ich würde ja quasi eine Prognose versuchen abzugeben, wie oft in den nächsten Jahr bei Sport 1 das Wort Retortenclub, Kommerzverein und sowas fällt. Oder Produkt oder Projekt oder so.
Nein, Annette hat mir das ganz Twitter hat sie mit Red Bull angestoßen, die hat sich quasi schon, das ist ja Sport 1 Moderatorin, die macht ja Handball viel, die hat quasi sich so ablichten lassen mit Red Bull-Dose und die war offensichtlich sehr.
Wenn man sehen, die,
wir haben auf jeden positiv.
Fall, wenn wir hier nicht anstoßen würden mit Sekt, also der meiste Sekt wird neben Leipzig in München geflossen sein. Also da kannst du aber dermaßen von ausgehen.
Wenn man sehen, wenn der Shitstorm dann auch bei Sport 1 ankommt, den wir quasi wöchentlich beim MDR auf Facebook oder
Kommentar. Ich finde das ja witzig, es gibt ja, also die Theorie gibt es ja ganz oft. Also wenn RB nochmal oben, also dass das bis jetzt so als Pillepalle gewesen wäre und wenn die dann so zweite Liga, erste Liga spielen, dass die irgendwie egal, wo sie hinkommen, dass das nochmal alles ganz schlimm wird. Und ich so finde, Mensch, also du bist jetzt irgendwie in Rostock, weiß nicht, Erfurt, Halle, Kralala, überall gewesen und es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Situation, wo man sagt, das wird jetzt irgendwie krasser. Also das,
außer wenn Dresden hierher kommt.
Ja, Dresden,
glaube ich, ist nochmal ein Ding, was ich jetzt nicht
weil ich finde, es gibt noch so Hardliner Schulen in Kaiserslautern, würde ich jetzt
klar, sagen. Klar, Kaiserslautern gibt Hardliner, Dortmund hat Hardliner, aber so generell kannst du ja nicht sagen,
dass... Dortmund ist es aber jetzt schon noch, ja, 2, 3 Jahre.
Ja, aber so, es geht da um diese Theorie, ja. So Bundesliga, Offer, Zweitliga, Erste Liga. Das ist dann irgendwie
auch einiges los. Auf jeden
Fall. Das ist dann
die alles haben Angst vor RB, so ein Ding. Also die krassen Leute aus Leipzig kommen. Oh Gott, die
hassen also ich uns kann das jetzt gar nicht so ganz knallhart verifizieren, aber ich habe jetzt gerade um diesen Aufstieg am Wochenende rum so ein paar Blogs oder so mal verfolgt, so geguckt, was es so in diesem Sportblogger-Netzwerk gibt. Und da gab es schon immer mal sowas wie, naja, wenn ihr zu uns kommt, dann haben wir ja quasi noch einen Hassverein. Ne? Das ist quasi, das sind die Bayern und so, und die man nicht leiden kann, und dann kommt ja halt Red Bull und die kann man dann auch nicht leiden, je höher die steigen.
Ne? Ja, aber ich habe immer so das Gefühl, also ich kenne das ein bisschen aus der Cottbuser Geschichte. Cottbus war irgendwie ja nach der Wende relativ lange, also platt gesagt, ein Nazi-Verein. So gut, das war Osten, Kehlstadt, was ja sowieso immer so ein bisschen so die Richtung, die dann irgendwie auf dem Fußball zu war. Und aber die Zivilisation in dem Stadion hat in dem Moment eingesetzt, wo die in die zweite Liga aufgestiegen sind oder später in die Bundesliga aufgestiegen sind, weil du dann einfach Effekte hattest, wo du diese krassen Fangruppen einfach nicht mehr so präsent im Stadion hattest und der Verein und die Polizei natürlich ein Interesse daran hatte, dass die da irgendwie nicht, dass sie sich aktiv sind oder nicht irgendwie prägend sind, so. Und das hattest du vorher in der dritten Liga damals nicht. Da waren die irgendwie im Stadion quasi unwidersprochen oder so auf der Straße danach. Also das ist halt, ich habe halt in dem Moment, wo irgendwie Bundesliga war, war klar, irgendwie da passiert was. Und ich habe ja immer das Gefühl, dass die Bundesliga heutzutage genauso ein, sag ich mal, zivilisierter Haufen ist, außer du schmeißt irgendwie Schalke und Dortmund aufeinander. Also das ist so, ansonsten, was passiert da schon groß?
Also. Du hast natürlich die sowas wie, ne, Erfurt, Halle, die sich da auch gern gegen RB mobilisieren lassen, oder auch Magdeburg, die hast du dann möglicherweise nicht mehr in der Präsenz. Aber, also ich spreche jetzt zum Beispiel auch aus dem, was in den Kommentaren auf unserer MDR-Seite und bei MDR Facebook abgeht, ne, so. Und wir waren halt bis vor ein paar Jahren so als Dynamo-Sender total verschrien, das hat sich auch bei Facebook niedergeschlagen. Und jetzt, gerade in der dritten Liga und jetzt mit dem Aufstieg, hat sich das so dermaßen potenziert gegen RB, dass man teilweise überhaupt nicht mehr hinterhergekommen ist, diese beleidigenden, beschimpfenden, diffamierenden Posts zu löschen. Ne? So, und ich kann mir vorstellen, dass das nächstes Jahr, je nachdem wie erfolgreich es läuft, dann eben zumindest in einer ähnlichen Intensität weitergeht.
Ich kenne mich bei Facebook nicht so richtig gut aus, aber ich habe so generell das Gefühl, dass so die Zwischentöne tatsächlich lauter werden. Also das ist so bis jetzt immer so, wird es halt so die RB-Fans, die irgendwie inzwischen auf Facebook und alles gekapert haben, und auf der anderen Seite irgendwie so krasse Typen irgendwie die Anrichtung bedient haben. Und ich finde, aber inzwischen tut sich so dieses Zwischenmetier, die so differenzieren können, die irgendwie sagen, ja, das finde ich gut, das finde ich scheiße, also so diese Grautöne ein bisschen mehr in den Blickpunkt nehmen, dass die irgendwie lauter werden. Also jetzt mal ein ganz plattes, der Lutz Böckener, der irgendwie früher ein ziemlich krasser, der Weltredakteur, der einen relativ krasse Anti-RB-Artikel geschrieben hat oder polemische RB-Artikel, und jetzt irgendwie relativ überschaubare Texte schreibt, die irgendwie tatsächlich auch Grautöne bedienen. Also ich sage, ja, da entwickelt sich natürlich auch nochmal irgendwie was mit der Zeit.
Also da gehe ich mit dir d'accord, wie man so schön sagt. Jetzt sieht man auch, es gab, glaube ich, so einen polnischen Komiker, der irgendwie 50.000 Fans hat und der jetzt am Wochenende auch was gepostet hat gegen RB. Und der hat, wenn man sich da das durchliest, der hat tatsächlich sehr ausgewogene Kommentare dazu gehabt. Und viele haben eben auch geschrieben, ey, denk doch mal nach, ne? Was ist denn quasi im Profifußball, wenn du über Kommerz schimpfst, wie läuft denn noch Profifußball? Das ist doch kommerziell. Ne?
Und da steht auch dadurch zustande, dass sich die Argumentation mittlerweile so oft wiederholt hat, dass es mit dieser platten Argumentation ja immer nicht mehr vorangeht. Also man hat es, glaube ich, so oft ausgedrückt, in welcher Form auch immer, dass man jetzt sich so oft damit doch irgendwie beschäftigen musste, um auch festzustellen, okay, es gibt tatsächlich Argumente für beide Seiten, und das kommt jetzt wahrscheinlich erschwerend hinzu. Plus, dass Trittbrettfahrerei auch nicht zu unterschätzen ist. Also gerade wenn du jetzt sagst, ohne jetzt einzelne Medien, aber logischerweise, wenn es jetzt attraktiver wird und zweite Liga, dann beschäftigt man sich auch, glaube ich, tendenziell ganz anders damit, als wenn das noch ein Verein ist, der so eine entfernte Gefahr darstellt, als wenn man jetzt viel näher dran ist und der Kollege dann auch mal vor Ort war und so weiter. Ich glaube, dann entstehen auch ganz andere Artikel.
Was das vielleicht ist vielleicht doch weiß, dass er zukünftig ohne Texte braucht.
Und das Argument trifft den Journalismus sehr oft.
Was er zu diesem netten Text heute führt, diese These von, dass der Sportjournalismus im Stadion eigentlich überflüssig wird oder so.
Ja,
gab es da jetzt so einen Text, der da irgendwie rumliegt?
Süddeutschen. Also gab es in der Form auch schon öfter mal Artikel, aber der hat es jetzt wieder ganz gut verbildlicht anhand von Guardiola und seiner medialen Präsenz in München, die ja außerhalb von zwei sehr bayernnahen Medien nicht existent ist, was
Aber der Zorniger hatte das ja letztens auch mal formuliert, also jetzt so ein bisschen in die ähnliche Richtung, der hat ja auch so gesagt, so die Aufgabe des, da ging es um diese Klopp-Geschichte da in der Champions League, wo der so ein bisschen ausgeteckt ist, dass so die Aufgabe des Sportjournalismus wäre es doch, die Mannschaften zu begleiten. Also quasi wie so diese Embedded Journalists im Irakkrieg, die halt irgendwie tatsächlich die nur das Spiegeln, was da irgendwie passiert. Ist das die Aufgabe von Sportjournalismus, wo ich so frage, nee, kannst du eigentlich irgendwie
nicht richtig sein? Das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, weil die spiegeln ja auch nicht nur das, was passiert, die spiegeln ja nur das, was sie mitbekommen und mitbekommen dürfen. Also das ist ja schon, deswegen heißt das ja embedded, weil sie ja gerade nicht einen neutralen Blick haben, sondern ja.
Genau, aber das ist ja so die Idee, wenn man sagt, die sollen das begleiten und die sollen quasi das berichten, was sie von uns kriegen.
So. Ja, das wünschen sich natürlich Vereine und hier letzte Woche, also das ist ja das Augenscheinlichste, also was er danach auch hart zu spüren bekommen hat, dass er sich da verschätzt hat, Thomas Müller, der dann auch vor dem Spiel gegen Real Madrid sagte, wir sind doch alle Deutsche und ihr könnt nach dem Spiel gegen uns, aber jetzt müsst ihr alle für uns und mit uns in diese Partie gehen, wo jetzt abseits davon, wie man zu Bayern steht, natürlich, also das absurd ist, so ein Verständnis von medialer Begleitung zu haben, also das funktioniert.
Aber was wäre denn in so einem alltäglichen Fußballbusiness ein Gegenmodell? Also weil ich finde diese Forderung komisch, nur Begleiter zu sein, aber andererseits fällt mir auch nicht ein, was man in so einem alltäglichen Fußballbusiness, was weiß ich, du berichtest von Spieltag zu Spieltag über RB Leipzig, was solltest du dann stattdessen machen? Du kannst nicht jede Woche einen Artikel darüber schreiben, dass, was weiß ich, Red Bull der Sponsor ist und da vielleicht Vereinsdemokratie irgendwie perspektivisch den Bach runtergeht, tralala. Also was wäre irgendwie das, die Frage wäre ja, was wäre das Kritische, das ist ja mal so die Forderung, Journalismus muss sich irgendwie distanziert, kritisch sein, gerade. Was wäre irgendwie so dieses Gegenmodell zu sagen, okay, ich bin Sportjournalist und das drückt sich darin aus, dass ich neben so einer Spiegelung dessen, was die mir rausgeben, noch das und das mache.
Na, es gibt, also das wäre jetzt auch ein abendfüllendes Programm, das wäre jetzt in diesen 3 Stunden jetzt nicht füllen sollen. Tatsächlich gibt es aber die Phänomene, also einerseits kann man natürlich immer den Ausweg gehen, erstmal zu trennen zwischen sportlicher Berichterstattung, also einer Sportberichterstattung, wenn es um Spiel gegen Saarbrücken geht und das, was auf dem Feld passiert und um die Mannschaft herum. Und da gibt es ja schon viel zu erzählen. Und das Zweite ist natürlich davon losgelöst, Vereinsentwicklung, mittlerweile ganz beliebt Fan-Themen und so weiter, das sind ja Sachen, die man zum Beispiel vor Jahren auch noch nicht, und die kommt man nicht vom Verein geliefert. Also mit denen muss man sich ja anders auseinandersetzen. Mhm. Und auch das Geschäft, Fußball, Wirtschaftsjournalismus spielt mittlerweile eine riesige Rolle, auch im Sportjournalismus. Und das sind ja Themen, die liefern dir nicht die Vereine. Also sprich, damit musst du alleine...
Aber das sind natürlich auch Themen, die du normal in der Lokalzeitung, LVZ, eher selten
bedient. Eher selten. Und also natürlich, das gibt auch nicht jeden Tag was her. Sollte man auch gar nicht, also den Anspruch, das wäre auch vermessen, zu behaupten, dass die FAZ jetzt jede Woche 2 große Geschichten liefern muss, abseits der sportlichen, die total investigativ oder was auch, muss es nicht. Aber einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate kann man so schon verlangen. Und dafür gibt es das auch her. Und dann kann man dazwischen als Füller den sportlichen Alltag, der ja auch genügend hergehen muss. Ja. Und dann gibt es auch noch andere Sportarten und andere Vereine.
Gibt's
vom
Fußball gibt's noch was. Aber du hast ja als...
Also zum Beispiel ein ganz spannendes Phänomen, was auch viel zu selten ist, ja tatsächlich so, dass Darwin des Amateursports, also gerade auch des Amateurfußballs, viel zu viele Vereine, immer weniger Mitglieder, geboten schwache Jahrgänge und was jetzt da gerade in besiedlungsarmen Gegenden dazu führt, dass immer mehr Amateurvereine Probleme haben, noch eine B-Jugend zu füllen, weil es aber in ihrem Dorf keine 10 Jugendlichen mehr geben, also die dann auch noch Fußball spielen müssen. Und das, finde ich, sind ja so Phänomene, die kann man als Journalist auch nehmen. Und ich glaube, dort, in welchem Dorf auch immer es sein mag, wird die Pressearbeit noch nicht so stark sein, dass sie die komplett verwehren, ob du jetzt mit dem Trainer reden darfst oder mit dem Geschäftsführer oder wie auch immer. Also ich glaube, da sind einfach die Aufgaben des Sportjournalismus. Und Bayern ist dann natürlich jenseits von gut und
böse. Naja, das kann man nicht. Aber dass man da nicht den Guardiola nicht irgendwie jede Woche Interviews mit ihm hat. Ich meine, das ist ja auch irgendwie...
Ich weiß nicht, ob das jede Woche nötig ist. Also
ja,
wir hatten es jetzt in der Vorbesprechung, Thema Ralf Rangnick, der auch gerne gleiche Aussagen, vergleicheweise sich irgendwann im Kopf bei hunderten Interviews irgendwann zurechtgelegt hat, die natürlich wieder verwendet und wieder die gleiche Geschichte erzählt. Man weiß nicht, ob es hilfreich ist, wenn man ihn jetzt jede Woche fragt oder ob man es nicht einmal im halben Jahr macht. Also da besteht auch meiner Meinung nach nicht der Auftrag, du musst jetzt jede Woche mit Rangnick oder mit Sommer sprechen.
Also um es mal ganz runterzubrechen, ne? Journalismus ist ja quasi die vierte, die kontrollierende Macht im Staat, ne? Und das ist ja das, was
insbesondere den, der MDR, ja. Das zeichnet sich sehr aus, kontrollierende Macht zu sein. Ja.
Kann ich nur unterstreichen. Ja, so. Aber was uns Sportjournalisten natürlich oft so als Kritik nachhängt, ist, dass wir zu dicht dran sind am Verein. Ne? So. Und das ist natürlich das, was in der Realität auch passiert, weil es gibt eine gewisse Identifikation, egal in welcher Sportart, aber sobald du irgendwie ein bisschen näher dran bist an einer Person oder an einer Mannschaft, dann passiert natürlich unter Umständen auch so eine Identifikation. Und das, was dann für Vereine oder Spieler halt verstörend ist, wenn es halt ein bisschen mal nicht so gut läuft und du hinterfragst das, dass das dann so ein bisschen kritisch wird, ne? Dass das dann so ein bisschen knirscht. Aber das ist halt das, was eigentlich Sportjournalismus auch sollte, ne? Nicht nur diesen positiven Blick. Und ne? Sport ist ja auch was, was quasi das Volk gut unterhält, ne? Was quasi schön so ist, so zur Unterhaltung. Da aber eben auch die kritischen Fragen zu stellen. Ja. John hat jetzt ein paar Sachen schon angesprochen, wo man kritisch hinterfragen kann. Aber zum Beispiel, wenn in einem Verein, wenn es sportlich nicht so super läuft und Trainer dann quasi in die Kritik kommen, ne? Das ist was Journalismus unter anderem transportieren muss und in gewisser Weise vielleicht auch verständlich machen muss. Woran liegt es denn? Trainer ist immer das schwächste Glied in der Mannschaft, aber ist es nicht das Spielsystem? Sind es die Spieler oder spielt die Mannschaft möglicherweise gegen den Trainer?
Die Frage wäre doch, kann das schon so? Also da bin ich dann wirklich an dem Punkt, wie ich sage, kann das ein Journalist? Kann ein Journalist wirklich an so einem Punkt tatsächlich die komplexen Vorgänge in einem Verein so analysieren und bewerten, dass er sagen kann, okay, das und das ist gerade das Problem. Was weiß ich, der linke Außenstürmer steht zu tief. Also das, wo ich sage, da würde ich tatsächlich sagen, das kann irgendwie letztlich ja nicht die Funktion von Sportjournalisten sein, weil die dazu sind sie tatsächlich nicht ausgebildet. Dazu sind sie tatsächlich nur zu sehr
Journalist.
Klar kannst du deine Meinung äußern, aber das kann irgendwie nicht der Punkt sein.
Aber weißt du, als Journalist ist ja deine Aufgabe, dass du schwierige Dinge der Allgemeinheit verständlich machst. Und wie machst du das? Indem du viele Leute fragst, indem du dir quasi Experten holst, indem du quasi mit Experten sprichst und dadurch dir ein Bild machst und das nach außen transportierst. Und ich denke, mit ein bisschen Engagement und ein bisschen, ne, Hintergrundrecherche ist das für jeden möglich. Das, was in der Praxis passiert, ist da das Gegenteil, ne? Weil ganz oft schnell zusammengeschusterte Sachen oder es wird von DPA abgeschrieben, irgendwie Zusammensachen geglaubt, ne? Weil auch die Ressourcen fehlen. Das liegt jetzt nicht nur meistens am Krebs des Journalisten, sondern auch an zeitlichen und anderen Ressourcen. Ja. Und da gibt es quasi, sagen wir, die Fehler im System, um es mal so ganz groß anzuhängen.
Ich finde aber auch, dass gerade Fußball so ein extrem maskulines Ding ist und wenn du da den Leuten irgendwie nur mal fragst, ob das und das vielleicht an der und der Person liegt, du da sehr schnell sehr hart angegangen wirst und das finde ich gerade beim Fußball, das ist sehr, sehr...
Na, du wirst entweder hart angegangen von dem Verein oder von denen, die du ansprichst, oder du findest sehr schnell Unterstützung, weil es natürlich ganz schnell einen Sündenbock braucht. Mhm. Ne? Und das ist oft in der Mannschaft dann den Spieler oder halt blöderweise der Trainer oder manchmal der Manager, weil er angeblich oder real schlechte Spieler eingekauft hat.
Mhm. Ne? Ja, nie der Greenkeeper, ne?
Das sollte man mal thematisieren.
Ja, das war aber auch doch, da fällt jetzt nicht ein wo, aber es war definitiv schon mal bei ein, zwei Vereinen
so
auch.
Havelse oder so, wo der Platz wirklich so schön
die haben den extra so
gemacht, vorher nochmal durchgeflügt, dass RB kommt.
In Nürnberg Gras hatten wir noch nie.
Ja, immer auf Dreck gespielt seit Jahren.
Ja, aber tatsächlich, ich weiß ja auch immer nicht, also wir haben uns jetzt bei dem kleinen Beispiel, ohne das jetzt in aller Vollständigkeit oder so, ich muss sagen, manchmal fehlt mir auch der Reiz an diesen Tagesaktuellen. Das ist ja so ein wöchentlicher Betrieb. Nein. Und so eine Entwicklung oder ein Fehler irgendwie nach einer Anzahl von 1, 2, 3 Spielen zu beurteilen, ist ja immer schwierig.
Also aber das meine ich, da passiert aus so einem vielleicht Selbstbild kritisch zu sein oder so eine vierte Macht oder irgendwas oder so außen zu stehen, passiert ja schnell so eine Überinterpretation, dass man irgendwie so dahergeht und sagt, ich muss jetzt hier irgendwas, es läuft scheiße, ich muss hier jetzt irgendwas reinbauen, reininterpretieren, hol mir irgendwie, was weiß ich, irgendeinen drittklassigen Fußballexperten aus der Region und lass den irgendwie mich quatschen. Also, willst du sagen, ja.
Das machen wir doch hier auch.
Ja. Es gibt natürlich Kollegen, also wenn wir jetzt irgendwie Ajo Seppelt, Grit Hartmann, Jens Weinreich, die natürlich so die kritischen Sachen auf.
Ja, die machen auch keinen Tagesaktuell. Unterschied zwischen Tagesaktuell.
Genau, und das ist halt schwierig, das zu verbinden, das, was die sich quasi auf die Fahnen geschrieben haben, wo es manchmal auch schwierig ist, dann teilweise nachzuvollziehen, aber was ja total ehrenwert ist, da auch die ganzen Zusammenhänge versuchen, deutlich zu machen und so. Aber die können oft, weil es ihnen auch schwer fällt, dann direkt am Verein oder direkt dran zu sein, das tagesaktuell zu berichten. Ne? So.
Das ist ja auch der Unterschied. Das ist dann halt auch eher Journalismus, das andere ist halt Berichterstattung. Das ist einfach das, was passiert, darstellen, zusammenfassen, vielleicht auch mal einordnen, aber was aufdecken, das ist ja dann eigentlich, wo dann der Journalismus richtig anfängt. Mhm. Alles andere sind ja tatsächlich Phänomene, die mittlerweile, ohne das despektierlich zu meinen, viele andere Leute auch können. Also das unterscheidet einen Journalisten bei LVZ Online oder bei der dpa oder wo auch immer nicht von dir als Blogger oder von anderen, die bei Facebook kurz nach dem Spiel in der Lage sind, in 3 Sätzen zu erzählen, was passiert ist. Also ich glaube, da besteht nicht mehr unbedingt eine Fähigkeit, die man noch braucht, sondern die kommt ja dann wirklich, abgesehen vielleicht vom Schreiberischen, dann irgendwann bei den Methoden zur Geltung.
Da fällt mir eine nette Anekdote ein. Hajo Seppel 2010 in Vancouver war in irgendeiner Doping-Geschichte als Schnelllauf dran und war quasi bei irgendeinem Eisschnelllaufrennen der Frauen, war der quasi vor Ort. Und dann kam quasi irgendein Fernsehredakteur auf die Idee, ja, wenn Hajo gleich vor Ort ist, dann kann der uns doch gleich noch einen O-Ton von dem Rennen quasi bringen. Ne? Und dann stand er dann in der Mixzone und wollte irgendwie, glaube ich, der Bechstein zu irgendeinem, wie lief denn ihr Rennen heute? Oder an die Friesinger, und die haben den total verdutzt angeguckt und wussten überhaupt nichts anzufangen, was sie jetzt sagen sollen, weil klar war, dass er quasi diesen Dopingstempel auf der Stirn hat und dann geben die dem keine Antworten, die das Rennen liefen. Ne? Weil sie immer denken,
das ist doch nur austricksen. Genau. Dann hat
immer,
ja. Cool. Ah ja, das war ein schöner Ausflug in die,
so kurzweilig,
in die Frage der journalistischen Relevanz. Wie war es nochmal mit dem Abstieg?
Ja, super.
Was bleibt denn von der Saison so in euren Köpfen übrig? Als prägende Geschichten?
Ja, so ein bisschen holprig angefangen und dann relativ konstant, aber halt immer so, wie es quasi auch angekündigt war, oder so absehbar war. Der Kader war jetzt nicht so extrem krass, also nicht so, wir sind erstligatauglich mit dem Kader, und da mussten sich halt ein bisschen spielerischer arbeiten. Haben sie ganz gut gemacht. Mit viel Zittern. Ich habe sehr viele Halbzeiten lang, vor allen Dingen, weil sich dieses Muster immer so gehalten hat, das RB spielt eine gute Halbzeit und eine schlechte Halbzeit, und dann dachte man in der Halbzeit so, fuck, die haben jetzt gerade gut gespielt. Die zweite Halbzeit wird schrecklich. Und dann saß man die ganze zweite Halbzeit da und dachte sich, oh nee. Aber ja, verdient, auf jeden Fall verdient.
Also was mir irgendwie hängen bleibt, ist so eine gewisse Bodenständigkeit. Ne? Also genau diese Liga nicht zu dominieren, manche Spiele halt mit Glück zu gewinnen, manche vor allem im Herbst dann eben oder nach der Winterpause dann eben auch unglücklich verlieren oder so. Also so, dass da eben so, dass das nicht jetzt die totale Übermannschaft ist, ne? Sondern dass sie eben auch Schwächen zeigen. Ne? Also gerade im Abwehrverbund ist da ja manchmal ein bisschen, auch war es manchmal ein bisschen Hanebüchen, was da so ablief. Ne? So. Aber dann letztlich zum Ende der Saison, also doch eine Konstanz und gerade, also das Darmstadt-Spiel, das dachte ich mir, also hätte auch schief gehen können, aber trotzdem, das war dann doch mit einer gewissen Souveränität, ne?
Also, vor allen Dingen super finde ich halt, wie sich die Offensive doch gemacht hat, oder sagen wir mal, dieses Dreieck vorne, so Kaiser, Paulsen, Frahn. Also Frahn und Paulsen haben wirklich irgendwie ein bisschen gelernt, zusammenzuspielen. Mhm. Als der Paulsen neu war, ging das noch überhaupt nicht. Paulsen ist auch selbst besser geworden. Irgendwie, er kann jetzt auch mal passen und vertändelt jetzt nicht mehr jeden Ball und kann auch Bälle annehmen und direkt mitnehmen und nicht annehmen und verlieren. Und nee, super. Also gerade der Kaiser.
Also ich muss ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, in 5 Jahren wird nicht viel hingeblieben sein aus der Saison. Das ist so eine Zwischenstation. Nee, die in 5 Jahren durchaus einen anderen Stellenwert hat als zum Beispiel die Regionalliga-Saison, weil dort einfach das verbunden ist mit zweimal nicht geschafft, dann dieser Kulmination in Lotte, was in vielen Köpfen, glaube ich, immer noch ein stärkerer Moment sein wird als jetzt zum Beispiel Saarbrücken, was natürlich, viele werden noch wissen, dieses 5-1 und mit der Aufstiegsfeier, das verbindet natürlich von den 40.000, wovon ja auch nicht alle in Lotte waren.
Erster Durchmarsch.
Genau, also das verbinden dann schon viele und so die Rahmendaten, also Durchmarsch mit Zorniger und mit Rangnick und meinetwegen noch Bello, der seine Spiele da hatte und ungeschlagen blieb, oder die 19 Uhr von Fahren oder Kaiser. Also so eine Rahmen werden bleiben, aber ich glaube...
In der Saison war es nicht.
Das ja, Spiel. Also ich glaube auch, dass du von den Einzelmomenten nicht viel haben wirst, was so bleibt. Am ehesten wahrscheinlich noch, was ist jetzt auch nur eine Theorie, ob das im Kopf hängen bleibt, dann eher noch so eine Schockmomente. Also sprich diese Müller-Verletzung, ich glaube, an die wird man sich irgendwie schon noch erinnern, weil das ja einfach was ist, was man sehr selten gesehen hat, in der echt Vehemenz und wahrscheinlich, oder vielleicht
Ich habe mir nie angeguckt.
Nee, ich habe auch nie das Video gesehen, will ich auch nicht, aber alles
was... Der U19 hat sich am Samstag an einen Arm gebrochen, das ist aber schrecklich was. Direkt vorm Turm. Samio. Nur drüber gesprungen irgendwie, weil sich nur abrollen.
Was vielleicht noch hängen bleibt, sind die grandiosen Zuschauerzahlen. Jetzt waren wir fast 40.000. Ne? Mhm. Also, das kann man.
Es war aber nicht ausverkauft am Wochenende.
Sicher, wenn es dann in der zweiten oder dritten Liga wird, zweiten oder ersten Liga, dritten Liga, ich würde es nicht jetzt so schnell nochmal geben, wird das wiederkommen. Also es werden nochmal und wahrscheinlich auch mehrfach 40.000 kommen. Ich glaube, dann geht dann irgendwie diese einzelne Zahl auch, und ich weiß nicht, welches Spiel man dann noch, ich wüsste auch nicht mehr, welches das erste Spiel war, wo 20.000 kam.
Aber ich habe ja eine alte
VfB. Wahrscheinlich gegen Lok,
ja,
oder?
Letztes Jahr bei Lok, ja. Würde ich auch sagen, bei Lok.
Aber ich habe ja eine alte VfB Leipzig Vergangenheit, und da gab es ja das Aufstiegsspiel gegen Mainz, was 2-0 gewonnen wurde durch Tore von Franklin, 1993, und obwohl es in der ersten Liga dann auch mehr Zuschauer gab, war das eben doch was hängen blieb, weil da waren nämlich auch 30.000 oder so im Stadion, das war einfach auch grandios. Ne?
Ja, vielleicht doch, weil die der nachfolgende Saison so mies war, alles in allem.
Warum? Weil es der erste Aufstieg war, so der erste in die Bundesliga, also in die Gesamtdeutsche
Bundesliga. Wie auch immer, das ist eine Theorie, wo ich sage, das könnte trotzdem hängen.
Also ich befürchte, es wird jetzt...
Du hast gerade gesagt, von wegen, so schnell wird ja jetzt nicht wieder in die dritte Liga RB absteigen, das ist ja gar nicht gesagt. Kann ja sein, dass wir wieder absteigen.
Never ever.
Ich sehe es auch nicht. Ich sehe es auch nicht und ich wünsche es mir nicht, aber warum nicht? Ich habe euch schon erzählt, dass ich mir heute die ganzen Etats und alles angeguckt habe und die Marktwerte und die ganzen Durchschnitte.
Aber wenn du dir anguckst, wie Dynamo diese Saison gespielt hat, die stehen jetzt auf dem Relegationsplatz. Ja, ich glaube, so schlecht wie Dynamo diese Saison kann RB, also ich sage mal, zumindest unter Zorniger nicht spielen.
Ich würde gerne mal, ein Testspiel von RB gegen Braunschweig oder so. Einfach mal gucken, was so passiert.
Kriegst ein Pflichtspiel.
Ja, und entscheidend wird auch sein, dass nach dem Sommer du die Transfermarktzahlen nochmal anschauen musst. Das wird nicht die Mannschaft sein. Da ist ja jetzt schon auszugehen, das wissen sie auch, dass du mit der Mannschaft 1:1 tatsächlich wahrscheinlich nicht sofort oben mitspielst in der zweiten Liga. Haben wir dann schon noch die Möglichkeiten, ein bisschen nachzubessern.
Also eine von den vielen Rangnick-Aussagen war ja auch irgendwie zu sagen, okay, das schon die Idee ist ähnlich wie jetzt in der Drittliga-Saison, einfach den Kader so zusammenzustellen, dass er mitspielen kann, so, dass er nicht aufsteigen muss, aber mitspielen kann und man nicht von vornherein sagt, man spielt 2-3 Jahre zweite Liga. Also jetzt schon einen Kader zu haben, der irgendwie im Idealfall mitspielen kann, und wenn es nicht ist, dann ist es halt irgendwie dies Jahr noch nicht. Der Zorniger hat ja auch wieder den 2-Jahres-Vertrag, ist also dieser klassische Plan, er hat 2 Jahre aufzusteigen, wenn er es nicht schafft, dann hat er es verkackt. So.
Aber Rangnick hat ja auch von 5 Neuzugängen gesprochen.
Ja, die Zahl hat ihm jemand in den Mund gelegt. Das war keine Aussage von ihm.
Also sie haben es tatsächlich,
hat er gesagt 5?
Also ich habe auch nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob von ihm oder von Zorniger, irgendwie die Zahl 5 auch, ich glaube sogar von Rangnick, die Zahl 5 bekommen. Es werden eher 6, 7, 8 werden.
Ich denke auch, dass es irgendwas zwischen 6 und 8 ist, als nicht 5.
Also ich habe heute sogar mal die Zahl 10, aber ich denke, das ist dann so das Maximum. Also
dir schon Tipps, wer geht?
10 kriegst du ja gar nicht unter, außer du bläst den Karl auf. Also das macht ja keinen Sinn.
Aber das ist jetzt vielleicht auch so die Lehre aus diesen vielen Verletzungen. Also wenn wir jetzt Müller nehmen, aber auch Ernst oder Coltorti, also man hat ja die Saison schon gesehen, also selbst mit 25 Mann kommst du in Situationen, wo auf einmal 2 aus der zweiten Mannschaft, also aus der U23, auf der Bank sind.
Du hast aber auch eine kürzere Saison nächstes Jahr, ne? Du hast keinen Sachsen-Pokal mehr, du hast irgendwie wesentlich weniger Ligaspiele, also
noch keine Europa League.
Also. Keine Europa League, erst im Jahr drauf. Spaß.
Du hast aber vielleicht ganz viele DFB-Pokalspiele.
Viele DFB-Pokalspiele, ja.
Oder ganz viele Testspiele. Das wollen dann doch alle die Testspiele. Zum Beispiel Halle und Magdeburg.
8-mal gegen Schalke.
Halle will die Testspiele und vergisst die Hosen, würde ich vorschlagen.
Die spielen dann in
Unterhosen. Diesmal kriegen sie keine Hosen mehr. Hat sich erledigt. Ja.
Denn dann gibt's Schreiben, sind da ja Protestbriefe, dass ich keine Hosen nicht
genau in RB.
Wollen wir kurz über den Kader mal drüber gucken? Wäre vielleicht irgendwie.
Haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch schon. Ich dunkel erinnere, haben wir das ja schon mal.
Aber was sind so die Kernspieler, die dann?
Ich glaube, Timo Röttger geht.
Brauer, witzig. Yeah. Das würde
Köln oder so die Ecke, Ecke ist weg. Oder der geht zum MDA. Der hat sich ja quasi als VJ schon
mal aber das hat er gut gemacht.
Ja, also, super gemacht. Muss ich sagen, das wäre auch ein guter René Kindermann-Ersatz.
Habe ich nichts dazu sagen.
Aber er war verbal auch. Also ich fand das, hat er verbal, ich weiß nicht, wie viele Versuche es gebraucht hat, aber es sah gut aus.
Was hat er gemacht? Jetzt nicht
der hat in einem Beitrag, den ich bei einem, ich weiß nicht, wie dieses Portal heißt, also irgendwie so eine große Sendeanstalt, die hat dann so ein paar Videos eingestellt. Ich habe das nicht live gesehen. Und dort war er abends bei der Mannschaftsfeier, bei der großen Saisonabschlusssause in einer Disco und hat dann kurzerhand anscheinend im Laufe dieses Beitrags so ein bisschen das Mikro übernommen und dann selber moderiert und
sonst war es ja immer der Hohn eben.
Eine coole Socke ist er ja, ne?
Nee, und tatsächlich auch, also was mir dann vor allem in Antworten auch vorher schon, als er interviewt wurde, positiv auch, dass er tatsächlich auch in der Lage ist, sich auf verschiedene Arten auszudrücken. Also es ist nicht so, manche Spieler ja doch dann sehr schnell abdriften in sehr ähnlich gebaute Sätze und dann doch mit einem Vokabular zu arbeiten, was überschaubar ist. Das war bei ihm echt gut. Also fand ich jetzt überraschend gut.
Hat er spontan reagiert, als die Mannschaft sagen, du hast die Haare schön? Hat er dann so dann hin, hat das quasi aufgenommen und hat dann gleich den Frani-Telefon interviewt. War gut. Also das er hat den Alex Zomiger entlockt, hat ihn gerade gefragt, ob er die erste Runde in Mallorca übernimmt. Woraufhin Zomiger dann sagte, nee, weil er in der zweiten Halbzeit ein Tor gekriegt hat. So. Dann hat er gesagt, okay, dann geht die erste Runde auf mich. Aber hat er auch spontan.
Ah, das hat Zorniger.
Wow. Er wusste, dass du das gerade
ein guter Vertrag wie ein richtiger Mensch. Ohne diese Legende jetzt gleich zu zerbröseln, aber das hat Zorniger auch im Laufe des Nachmittags ja schon mehrfach von sich gegeben. Nicht ganz exklusiv. Nicht ganz exklusiv. Ja.
Und das heißt, es müssen jetzt alle gehen, die Entertainment und Redequalitäten haben.
Das sieht ein bisschen danach aus.
Es bleiben nur noch die käsigen Jungs übrig. Nee, Entschuldigung. ja, aber Röttger geht, wer wird noch gehen?
Die Leute, die schon verliehen sind.
Luge.
Luge wahrscheinlich. Also ein Papa die Luke.
Rillers? Ja, wie kannst du, ja.
Und Rockenbach wird jetzt auch nicht nochmal eine Chance bekommen. Und ich Rillers. Glaube auch wahrscheinlich wird's, weil wir gerade bei ganz guten Typen sind, wahrscheinlich auch Tobi Winters anwischen.
Ja,
irgendwie viel dafür. Also ich kann mir immer vorstellen, wenn es da die Entscheidung gibt zwischen, wir müssen uns von einem von unseren Innenverteidigern trennen und du hast dann am Ende ja irgendwie angesichts jetzt der Rückrunde, würden jetzt erstmal Hoheneder, Sebastian würde ich jetzt erstmal behaupten, hätten gute Chancen in die zweite Liga mitzugehen. Dann
ja, vor allem Sebastian hat gerade jetzt einen neuen Vertrag.
Ja, Sebastian wird sich treffen, nee.
Und Hoheneder auch Hoheneder nicht, dann trifft es irgendwie zwischen Franke und Willers und dann nimmst du wahrscheinlich doch den Leipziger. Glaube ich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in Franke wegschicken.
Glaube ich auch nicht.
Wird so sagen, dass es beide gleichwertig ist, also Willers oder Franke, aber würde tatsächlich sagen, es würde Willers treffen.
Womit dann vielleicht aber also irgendwie Willers auch ein hängender Moment oder ein bleibender Moment dieser Saison ist. Somit, also vielleicht wirklich der Unglücksrabe, der A mit seinem Eigentor und Willers hat uns hier überhaupt erst hingebracht. Ohne Willers wären wir gar nicht hier. Ja. Soll sich ja auch, was übrigens auch tatsächlich für mich eine der, also es gab ja auch von Rangnick diverse Äußerungen am Wochenende, wie blöd er findet, dass es was wie Bierduschen in Deutschland immer gibt. Und auch so muss ich sagen, jetzt bei dieser Aufstiegsfeier, also so richtig kreative Elemente auf dem Platz, zumindest also von Konfetti, Regen und dann irgendwie die Humba zu machen und irgendwelche Spielerinterviews und die Kinder kommen aufs Feld und das ist alles so. Okay, habe ich jetzt doch ein paar Mal schon in meinem Leben, nicht im Stadion, aber auch irgendwie allgemein schon gesehen. Aber diesen Song mit Willers fand ich dann doch das kreative Element. Also den muss ich mir auch positiv hervorheben. Aber
ich finde das so bei dieser, also ich finde das ja bei RB, finde ich, was ich wirklich schlimm finde, ist so diese, wenn du so Spiele hast, wo dann irgendwie so die Zuschauer automatisch so ein bisschen Stimmung umschalten, ist klar. Und dann wird das erstmal mit den Beastie Boys radikal 3 Minuten lang abgetötet.
Happy.
So. Und danach kam dieser, ja, dieser langweilige, Song, wo dann irgendwie klar war, okay, wenn dann irgendwie die ersten 8 Minuten irgendwie mit Musik totgespielt sind, dann hast du auch schon irgendwie die ersten 30% aus dem Stadion getrieben. Also das ist halt so, ich finde halt so diesen Moment von, wir müssen jetzt, wir können keine Stille im Stadion ertragen, wir müssen irgendwie ganz laute Musik machen, damit es irgendwie nach Party klingt, das ist so irgendwie, das nervt mich jedes Mal so.
Das finde ich auch ziemlich gruselig. Also auch zum Beispiel in der Halbzeit finde ich, dass es kaum Möglichkeiten gibt, sich zu unterhalten, weil es so totgeschrien wird. Ne, so. Aber das hat man, glaube ich, schon mal das Thema irgendwie. Wir waren ja gerade bei der Mannschaft und ich finde.
Ja, nee, weil ich immer zu spielen.
Ja, ich frage mich, es steht irgendwas so dieser das Renommee betrifft, bei Franke auch gerade Leipzig, aber für mein Gefühl hat Villas eine andere Präsenz auf dem Platz, obwohl der natürlich auch immer mal Fehler macht. Ne? So, und das ist meine Frage, ob das nur so gemacht ist oder ob das tatsächlich an der Mannschaft auch ankommt, weil ich finde, dass er schon sehr präsent ist.
Ja, der ist auf jeden Fall der, der am meisten schreit und sich am meisten freut, glaube ich, am Rand des Platzes beim Aufwärmen, der am meisten mitgeht, aber...
Wir haben ihn ja letztes Mal auch schon abgefeiert als das belebende Element von außen.
Genau,
ja, und auch bei dem Video auf dieser Plattform von dem großen Mitteldeutschen Sender, den wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, auch dort war in dem Video, wo sie bei der Meisterfeier und ich glaube Zorniger oder Rangnick abends dann noch ein paar Worte an die Mannschaft kriegen. Der Erste, der aufspringt und irgendwie johlt, ist Tobi Villas.
Also, ich finde ihn ja auch super,
aber... Aber auch mit seinen zwei Platzverweisen und alles. Also er ist dann schon wahrscheinlich, ist er wirklich dann noch, also muss ich mich korrigieren von vorhin, vielleicht bleibt bei mir persönlich dann auch irgendwie ein paar Jahren dieser Tobi Villas, egal wo er dann spielt. Und wenn man ihn irgendwann nochmal sieht, bei einem anderen Verein vielleicht, oder vielleicht auch noch in Leipzig, an den erinnert man sich dann wahrscheinlich dann doch.
Zwei Platzverweise kannst du mir nicht vorwerfen.
Deswegen.
Den ersten muss er nehmen und den zweiten, den hat er gekriegt.
Aber genau deswegen erinnert man sich dran, weil es jetzt auch nicht so eine klaren roten kann, ja okay, da muss er gehen, sondern weil es zweimal hoch unglücklich war. Mhm. Also gerade dieser zweite, mit dem er ja dann rausgekickt wird, auch aus der Mannschaft, wo er sich gerade wieder reingespielt hat, dann immer noch die Vorgeschichte mit dem Eigentor und allem. Ich finde, das ist dann so eine
tragische Person. Bockenbach wird halt auf jeden Fall nicht wiederkommen.
Wissen wir denn, bei wem sich die Verträge automatisch verlängern?
Es ist alles durchvertraglich jetzt.
Man kann doch, wollen wir mal andersrum vorgehen, zu sagen, wer definitiv in der Mannschaft ist, weil dann bleiben irgendwie der Rest, der ist dann irgendwie, wie man sagen kann, kann, wird, muss.
Fällen, Pausen, Kaiser, Dämme.
Also mit Sturm, Fran, Pausen, Palacios.
Ja,
mehr wird da, ja, kann man nicht, sein. Kann man nicht
als, die anderen kann man nicht mit sicher nehmen, nee. Also selbst Moses war nicht.
Der ist viel zu, das ist immer viel zu viel verletzt, leider.
Mittelfeld, Kaiser, Dämme, Kimmich?
Ja.
Das war's.
Kann sicher, man danach, wir reden jetzt von sicher.
Sind sicher, sicher, kann man danach auch erstmal einen Strich machen,
ja,
oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Innenverteidiger? Heidinger, Außenverteidiger, Heidinger, Jung, Teige.
Also wäre
Heigl ganz, nehmen sie jetzt nicht weg.
Das wäre ganz clever, den mitzunehmen auch. Den also ich glaube, der kann in der zweiten Liga.
Der hat zwar noch, glaube ich, bis nächstes Jahr Vertrag, aber den nehmen die packen jetzt nicht weg.
Torhüter, alle drei. Wahrscheinlich.
Na, oder?
Wenn sie mit Domaschke rechnen,
ich auch nicht mehr.
Mit dem Prelo im Hintergrund.
Dafür klang es auch schon im Winter so ein paar Mal, dass sie sogar überlegt hätten, noch einen vierten Torhüter zu holen, was überhaupt.
Na gut, als sie zwei verletzt hatten.
Ja, aber es klang trotzdem nicht jetzt so,
als ich bin mir gar nicht sicher, ob sie im Prelo nicht tatsächlich irgendwie richtig hochziehen.
Aber, okay. Aber wird es einen externen Torwart geben? Eher nicht, oder? Eher werden sie den Predlo hochziehen und sagen, okay, wir haben Quilt Horti, Bello, Predlo im Kader.
Ja. Also ich glaube nicht, dass selten noch einer kommt. Oder?
Vielleicht du bist jetzt skeptisch. Nee, ich kann es aber nicht einschätzen. Auf der Position ist es immer schwierig, weil du dich ja dann sofort komplett für jemanden, also im Gegensatz zu den Feldpositionen, wo du ja noch Variationsmöglichkeiten hast, weil du mehrere Positionen hast und auch variieren kannst. Kannst du ja auch nicht. Also entweder stellst du dann den neuen rein, wenn du jetzt wirklich auf eine neue Nummer 1 setzt und sich einen Ersatztorhüter zu holen, der befreit. Und einen Jugendlichen brauchst du auch nicht, weil dann hast du wirklich erstmal Bredlo. Also dann wäre es irgendwie seltsam. Also wenn, dann kannst du die Entscheidung sein, eine komplett neue Nummer 1
zu holen. Die werden ja nicht eine komplett neue Nummer 1 holen. Mhm. Nicht für die
Glaube ich auch erstmal nicht. Also ich glaube, zumal sie, wie wir gerade festgestellt haben, andere Baustellen erstmal haben. Also es wird zwei neue Stürmer in welcher Form auch immer geben.
Ja.
Es wird in irgendeiner Form offensiven Mittelfeldspieler geben. Und dann
und für die anderen Positionen zwei Innenverteidiger.
Ah ja, Innenverteidiger wäre die Frage. Was auf jeden Fall sicher sind, Hoheneder und Sebastian. Sind wir uns wahrscheinlich einig. Und dann?
Dann würde ich eigentlich sagen, es ist unsicher. Deshalb würde ich sagen, kommt auf jeden Fall mindestens zwei Innenverteidiger
noch. Echt? Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall einer noch von den anderen beiden auch bleibt. Also dafür hat er auch zu oft betont, dass er mit allen vieren ja zufrieden ist. Aber von einem musst du dich irgendwie trennen, um dann vielleicht wirklich Platz zu schaffen für einen 19-jährigen Ghana, der irgendwo in Skandinavien spielt und ich habe da irgendwie keine Ahnung.
Ich finde das ja mit den Innenverteidigern auch spannend, weil du hast ja letztlich tatsächlich vier relativ, also mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken, aber doch relativ gleichwertige Spieler. Und dann irgendwie zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt, also ich finde auch, es ist ein Umbruch dran, da muss irgendwie was passieren, wenn man irgendwie sagt, man will irgendwie in den nächsten zwei Jahren in der ersten Liga, weil ich finde, alle vier sind nicht irgendwie dazu auserkoren, Erstliga-Innenverteidiger mal zu sein. Hm. Also mit aller Vorsicht, man muss ja mal gucken, wie die sich dann auch entwickeln noch in so einem Jahr. Ne? Aber du musst ja dann jetzt irgendwie sagen, okay, wir schmeißen jetzt zwei davon raus von relativ gleichwertigen Innenverteidigern und holen uns die neu dazu oder ein, wie auch immer. Und so ein, also wo setzt du dann die Grenze? Also das ist halt schon krass, weil der Willers war zwischendurch einen Stamm-Innen, die waren ja alle mal in der Saison mal Stamm-Innenverteidiger, wo dann irgendwie sagst, du kannst einfach eigentlich, wenn du so einen Umbruch willst, kannst du auch einfach würfeln und sagen, okay, wir schmeißen den raus, den es irgendwie beim Würfeln erwischt. Also das ist so, das finde ich echt, also die Entscheidung will ich nicht treffen.
Nee, durch. Das ist diese Gehässigkeit, die es geschafft.
Ja, aber ja, auch dann musst du ja trotzdem irgendeine Grundlage haben. Also wenn du sagst, okay, es gibt irgendeine Grundlage und das ist der Schlechteste, der fällt jetzt hin raus. Punkt.
So, dann das ist eine reine Timing-Frage und dann erwischt es wahrscheinlich wirklich den, der einfach die Saison sich zu den falschen Zeitpunkten dann seinen Platz verweisen abgeholt hat. Also wäre jetzt nach wie vor meine These.
Aber du guckst ja halt an, wie in der zweiten Liga nochmal anders als in der dritten Liga gespielt wird. Also vielleicht tatsächlich weniger robust, mehr schnell, ne, wo sowas wie Umschalten geht, um Präsenz, um Kopfballpräsenz oder sowas. Und dann nimmst du die, wo die Fähigkeiten da am ehesten vorhanden sind. Also, so ein guter Taktiker bin ich jetzt nicht, um das quasi auseinandernehmen zu können, aber das wäre vielleicht jetzt noch so ein logisches, taktisches Denken.
Genau dieses taktische Denken ist, glaube ich, warum du den Teil nicht abgeben solltest oder auch nicht, warum sie es auch
nicht machen werden. Machen nicht.
Weil du einfach mit seiner Schnelligkeit auch gerade in der zweiten Liga halt doch nochmal einen hast, der auch da irgendwie mal, gerade wenn es noch enger, noch kompakteres Spiel ist, dann mal eine Lücke brechen kann, wenn er mal zwei Leute überläuft. Oder was er jetzt am Wochenende auch mal wieder mit einem gelungenen Dribbling der zweiten Halbzeit auch mal mit drin hat in seinem Spiel. Das ist dann schon so eine Waffe, der sich zu berauben. Davon findest du jetzt nicht so viele Spieler, die sowas damit.
Aber die Frage wäre, die wir schon mal hatten, ob der Tiger nicht nächstes Jahr irgendwie tatsächlich, was ich als Außenstürmer, Backup irgendwie
er könnte so die halb rechte Position zum Beispiel oder mal als, genau, 4-3-3.
Ich meine, ich kenne die zweite Liga nicht im Detail, aber die werden dort nicht individuell nicht schlechter. Und das ist ja das immer noch das Problem. Das ist ja tatsächlich, hat man auch gegen Saarbrücken eins nochmal gesehen, ist ja tatsächlich Zweikampfverhalten.
Man sollte aber die zweite Liga auch noch nicht überschätzen. Das zeigen dann auch so Beispiele wie Aalen, Sandhausen, die es jetzt irgendwie auch in zwei Jahren geschafft haben, sich da zu stabilisieren. Und das sollte doch irgendwie auch der Anspruch von RB sein.
Absolut, und aber es geht ja darum, du hast einen Außenverteidiger Tiger, der ein bestimmtes Problem hat, nämlich irgendwie Schnelligkeit, alles okay. Der kann auch Leute ablaufen, das hat er auch gegen Saarbrücken ins Getreide mal gezeigt, wo er irgendwie einfach Bälle abgelaufen hat. Aber du hast halt dieses Zweikampfproblem. So, wenn er irgendwie im 1 gegen 1 außen spielen muss, gegen irgendjemand Gutes, der irgendwie ein guter Außenstürmer ist, sieht er einfach schlecht aus. So, das ist ja das, was Thorning auch gesagt hat. Du brauchst eigentlich immer eine Absicherung dahinter, wenn du das spielen willst. So, und das kannst du halt auch nicht immer leisten. Und dann hast du halt, die zweite Liga ist halt individuell stärker. Das ist kein Monstrum an Liga, aber du hast halt trotzdem Spieler mit besseren individuellen Fähigkeiten. So, wählst du das? Vertraust du darauf, dass er den Schritt macht, auch im Zweikampfverhalten? Oder sagst du nicht eigentlich von vornherein, eigentlich
braucht er
jetzt viele neue Außenverteidiger und schiebt den irgendwie nach vorne?
Wäre jetzt die Variante, die ich mir vorstellen würde. Und wenn wir da immer dazu sagen, das ist natürlich reine Spekulation.
Ja,
also so gut maße ich mir auch nicht an, da zorniger zu durchschauen. Also an manchen Stellen hat man, glaube ich, eine Ahnung, was er will und was er sich da so vorstellt. Jetzt, wie er mit Heigl umgeht, zum Beispiel, kann ich jetzt am besten jetzt im Moment nicht voraussehen, aber das Gefühl ist irgendwie da zu sagen, also warum sollen wir den jetzt wieder kriegen? Wenn es dann doch passiert, dafür ist es dann unberechenbar genug.
Wen habt ihr denn auf der linken Seite? Ja, ins Rechtsverteidiger Teigl?
Ja, kommt ja darauf an, was man für Leute verpflichtet. Also hast du ja den Sumosalo, der ist ja, den hat man jetzt noch gar nicht da drin, ne? Für den werden sie auch behalten.
Ist ja noch ja,
jung, ne?
Ja. 23.
Dann hast du der Heidinger.
Jung und Heidinger, die beide auch schon in der zweiten Liga gespielt haben, also die nimmst du auch beide mit.
Ja, Heidinger, ja, den kannst du ja jetzt nicht ausschmeißen.
Den machst du aber auch nicht. Also Jung ist dafür
das auch. Das hat auch wirklich gerade keinen Sinn, finde ich, Heidinger rauszuwerfen.
Aber du brauchst auch perspektivisch Außenverteidiger irgendwie nochmal einen anderen, also einen guten, einen Sprung auf der Außen. Also du kannst ja, wenn du jetzt sagst,
wir bleiben alle so
ein Salus, gut, Jung ist gut,
Heidinger ist gut.
Ja, vielleicht macht er den Sprung.
Der hat das Tor zur zweiten Liga aufgeschossen mit seinem Tor gegen Mann.
Das stimmt. Er hat einen guten linken
Fuß. Der muss quasi.
Ja, sein Freistoßtor war auch ziemlich gut.
Ja. Das stimmt. Aber er hat auch gegen Heidenheim, aber lassen wir das.
Ja.
Das wird dann zu detailliert. Ich bin tatsächlich grundsätzlich nicht ganz davon überzeugt, dass er wirklich ein guter Linksverteidiger in der zweiten Liga sein kann, aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Ja, so viel zum Kader.
Sehr gestille.
Aber ist ja eine Werbeunterbrechung? Das Erstaunliche ist ja, wenn man so irgendwie so jetzt drüber guckt, ist ja offensichtlich, dass wir, wenn Lücken gefunden haben, dann schon wieder eine Offensive. Also das, wo man eigentlich in den letzten Jahren ja immer verpflichtet hat für die Offensive, das sind offensichtlich wieder die Stellen, wo man wieder tätig wird.
Du hast dieses Jahr sind halt mindestens 3 Offensive ja durchgefallen. Also wenn du jetzt, ich zähle jetzt mal immer Papadimitriou noch dazu, weil den haben sie auch vor der Saison auch mit vielen Bedenken und wir testen ihn mal an, aber
der war
hat es halt anscheinend nicht gehauen und dass er von Tomala und Lugel schon länger nicht mehr überzeugt ist, hat sich in der dritten Liga gezeigt.
Ja, da müssen wir auch nicht diskutieren. Ne? Und also, vom Morris müssen wir auch nicht diskutieren. Also.
Ja. Und dadurch ist dann halt Bedarf da. Also das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Ja. Aber das sind nun mal die Positionen, wo irgendwie augenscheinlich er nicht zufrieden mit seinem Personal war. Und gegen eine Defensive, was wir jetzt gerade schon diskutiert haben, mit den 4 Innenverteidigern, nie gesagt hat, dass er jetzt mit den 4 auf ihrem gleichen Niveau irgendwie unzufrieden wäre, sondern er hat eigentlich immer den Eindruck vermittelt, eigentlich hat er eher die Qual der Wahl. So, und muss halt punktuell gucken, wie er jetzt gerade mal aufstellt.
Okay.
Und die Serie gab dann eigentlich immer nur den handelnden oder gerade aktiven Pärchen meistens recht.
Also das Resümee des literarischen Rote-Krause-Quartetts, eher in der Offensive verstärken. Also wenn Alexander Zorniger das jetzt hört, das ist das Fall.
Zorniger ist doch gerade woanders.
Eigentlich,
der hat natürlich auch keine Zeit, der braucht das in knapp.
Das ist eigentlich nur das Feststellen dessen, was so faktisch auf der Hand liegt. In meiner Theorie wäre ich tatsächlich eher, es ist so nach diesen ganzen Jahren, wo man so in der Verteidigung relativ wenig gemacht hat oder da relativ wenig getauscht hat, eigentlich, das hatten wir letztens auch
schon. Der hat sogar noch gesagt, letztes Mal wird noch gemeint, die Innenverteidigung muss auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Also das wäre eigentlich, wo ich sage, was wäre jetzt
dran?
Technisch, da gibt es nicht so viele junge Spieler vor allem. Wen hast du in der Innenverteidigung oder in der Außenverteidigung, die wirklich dieses Ideal von sind jung, entwicklungsfähig, haben Potenzial erfüllen. Da ist niemand mehr. Da steht niemand mehr in der Verteidigung. So, und würde ja eigentlich anstehen, okay, das ist jetzt der Mannschaftsteil, wo der Umbruch ansteht, zu sagen, okay, da muss man jetzt irgendwie mal 2, 3 19-Jährige holen und man sagt, okay, davon funktionieren 1, 2 in den nächsten 2 Jahren, so, die dann kommen und so eine Lücke füllen. So, und das ist ja so ein bisschen dieses Schräge, dass man eigentlich feststellt, okay, Lücken entstehen offensichtlich eher in der Offensive, aber eigentlich würde man analytisch sagen, man müsste doch mal was in der Verteidigung ändern. Verstehst du?
Deswegen
war es nicht als Vorschlag.
Okay, dann könnte man aber auch sagen, wenn die Innenverteidigung, wenn die Spieler alle etwa gleich sind, dann sollen wir doch alle austauschen.
Super,
genau.
Also, du bist perfekter Fußballstratege.
Aber dann schön, aber da gibt's kein böses Blut zwischen denen. Da könnte ich quasi genau. als
Lock.
Genau, können sich quasi
die könnten gemeinsam so als vier einfach dann irgendwie einen anderen aufstiegswilligen Drittligisten verkaufen.
Genau.
Zum Beispiel Darmstadt.
Nicht mehr in Saarbrücken.
Nicht mehr in Saarbrücken. Jetzt wahrscheinlich sogar gemacht.
Darmstadt oder Chemnitz, die auch aufsteigen wollen, oder Erfurt?
Ich glaube, Chemnitz steigt, will die nächsten Jahre nicht aufsteigen.
Wollen die immer.
Aber das hatten wir letztes Mal auch. Ich hoffe, man kann jetzt so aufbauen auf den, dass wir jetzt nicht die gleiche Diskussion nochmal finden. Es ist tatsächlich ja wirklich weitaus schwieriger, Defensivspieler, auch gerade wenn es mit diesen Prämissen, die müssen jung und entwicklungsfähig und formbar sein.
Fußballmanager auch immer so.
Dass es ein bisschen schwieriger ist, da dann gestandene 18-, 19-Jährige, die ja auf einer entscheidenderen Position sind als in der Offensive, wo es irgendwie leichter ist, noch talentiert zu sein als in der Defensive, wo du doch ein gewisses Erfahrungswert immer mitbringen musst.
Es macht einen Unterschied, ob du jemanden wie Tim Sebastian hast oder, weiß nicht, einen 21-Jährigen, der irgendwie. Also muss ja nicht Kind.
Das stimmt. Deswegen werden sie auch
was Kimmich sein.
Aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Also siehe auch, also ich habe jetzt nicht mit letzter Konsequenz mal recherchiert, aber ich erinnere mich zumindest, dass bei Hoffenheim Rangnick ja auch seine ganzen Stars, die er geholt hat, waren immer Offensivspieler. Also in der Defensive hat er dann doch auch eher überschaubar berühmte Leute geholt. Also da ist wahrscheinlich der namhafteste dann wirklich noch Luis Gustavo, und das war ein defensiver Mittelfeldspieler, das war auch noch kein reiner Abwehrspieler, aber jetzt so richtig ein richtiger Starverteidiger in dieser ersten Hoffenheimer Mannschaft, das waren dann Compaire hat damals gespielt, und der Linksverteidiger war Ibertsberger, der danach auch relativ schnell auch abgestürzt ist, weil er irgendwie dann doch nicht das Niveau hatte und er auch der Schwachpunkt in dieser ersten Erstligamannschaft war, die da in der Halbserie alles gestürmt hat. Das waren jetzt auch nicht seine prägenden Transfers. Mhm. Die hat er in der Offensive betätigt, weil es dann doch einfacher ist, da einen talentierten Brasilianer oder Afrikaner oder auch Europäer zu finden, Paulsen, als für die Defensive. Das stellt man ja so fest. Deswegen bin ich auch nach wie vor, also von allen Transfergerüchten, da kenne ich mich auch wirklich ganz schlecht aus. Ich mit so einem Spielerberater habe ich so wenig Kontakt, dass ich da genauso laienhaft jetzt argumentieren kann wie alle anderen. Oder vielleicht genauso gut. Aber diesen Ghana fand ich dann schon ganz stimmig. Also von den ganzen, also das ganze Gebilde machte irgendwie oder wirkte sehr sinnvoll. Und wo man sich gut vorstellen könnte, also wenn der in der ersten schwedischen Liga spielt mit 19 als Innenverteidiger Stammspieler ist, warum sollte der von der ersten schwedischen Liga es nicht schaffen in die erste österreichische oder in die zweite deutsche? Mit 19 Ghana, die, glaube ich, von der Physis ja dann auch nochmal, also ohne ihn jetzt schon live spielen gesehen zu haben, stelle ich ihn mir jetzt erstmal auch physisch durchaus tauglich dann vor, sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Finde ich, klingt sehr sinnvoll, aber ja. Ob es so kommt, wissen wir dann auch wirklich erst in ein, zwei Monaten.
Warten. Meinst du, dass du sich so lange Zeit geben?
Das war jetzt die richtige Frage. Nein, weiß ich nicht. Aber jetzt sind sie erstmal auf Mallorca, also jetzt wird es wahrscheinlich nicht passieren.
Jetzt werden nur alle rausgeschmissen.
Vielleicht können sie sich morgen
anrufen. Kriegen sie dann das Telefonat von Rangnick und wissen, ey, du bist raus. Raus.
Aber die kannst Leute, zwei Tage länger bleiben. Wir haben den Hotel verlängert.
Oder zwei Wochen.
Nee,
oder zwei
Monate. Nach Stuttgart. Wir müssen diesmal nicht Stuttgart. Wir haben da jemanden aus Ghana. Der kommt nächstes am Flughafen.
Ja. Das ist nicht schön, das Geschäft. Das ist nicht schön. Wollen wir uns in anderen
Sport? Nee, wir wollen doch ehrlich gesagt nicht weiter auf diesen menschlichen Schicksal rumkommen.
Ja. Ja. Worauf freut ihr euch am meisten, zweite Liga?
Na, oder du wolltest was anderes noch hier dazwischen
schreiben? Ich habe mich gerade gefragt, ob dem geneigten Zuschauer so ein bisschen diese Aufstiegseuphorie noch ein bisschen fehlt hier, weil wir diskutieren schon wieder so taktisch und so mathematisch, ne?
Er ist auch völlig übermüdet. Der kann doch gar nicht mehr.
Die Saison hat geschlaufen.
Der sprachliche Teil war eure Zuständigkeit, hier Euphorie. Ach so. Und so. Habt ihr ja in 3 Sekunden abgehakt als euphorischen Partner.
Ich weiß ja immer noch nicht.
Da
waren ja irgendwie 80.000 da auf der Festwiese.
Wie viel waren das? Ich glaube 200.000.
Vielleicht 15 bis 20. 15 bis 20. Also wenn man sehr optimistisch rechnet, mögen es 20 gewesen sein, aber realistisch eher 15. Ja, nächstes Jahr werden es dann 700.000 bei der Saisonabschlussfahrt.
Womit wir dann bei der Frage wären, nächstes Jahr auch Leipzig, RB, Leipzig, Ballsport Leipzig, auch außerhalb Sachsens Zuschauer anzieht.
Absolut.
Das machen sie ja jetzt schon. Das ist ja jetzt auch schon die Spiele, wo RB kommt. Die sind ja eigentlich immer ganz gut besucht. Und
es geht ja eher darum, die dann auch pro.
Du meinst RB halt Fans von außerhalb.
Genau. So, also, dass ich da,
ich finde es, was ich spannend finde, und das kriegt man gerade.
Die dann auch zur Aufstiegsfeier kommen wollen.
Zur Aufstiegsfeier kommen.
Einer aus Aber was meinst du mit außerhalb? Ist sowas wie Bonner, Wurzeln?
Ich meine, aus Kaiserslautern sich freut, geil, endlich.
Oder dass du in einer anderen Stadt am Wochenende unterwegs bist, wir lassen auch mal
das nächste Woche mal hier.
Aber dass du in einer anderen Stadt beliebig, wirklich vollkommen beliebig in Deutschland unterwegs bist am Wochenende und siehst einen im RB-Trikot, also der nicht aus Leipzig kommt.
Was man zumindest in den sozialen Medien beobachten kann, ist, dass es zumindest so aus Nürnberg, aus dem Bereich, dass es da auch Leute gibt, die sich freuen, wenn RB gewinnt. Dass es da zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook nicht nur Hass gibt, sondern dass es da eben auch Leute gibt, die sagen, hier, ich komme aus
Schweden. Ich werde Pause eigentlich. Aber ich wollte jetzt nicht
mehr sprechen. Du torpedierst das, weil ich wollte nämlich sagen...
Ich habe sie ja noch gar nicht rausgeholt.
Dass man das schon auch merkt, dass es da Leute gibt, die da ein bisschen hingucken und sagen, ja, ich finde das gut. Und möglicherweise kann in der nächsten Saison der Punkt sein, wenn dann natürlich so ein Traditionsverein wie Kaiserslautern, die nicht aufsteigen oder St. Pauli nach Leipzig kommen, dass die Leute dann auch sie ins Auto setzen und nach Leipzig kommen. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, aber.
Also ich habe das jetzt tatsächlich als Beispiel vielleicht, was da so ein bisschen die Frage beantwortet. Das Freitagsspiel beim VfB Stuttgart, zweite Mannschaft, ne? Man denkt so, Freitagsspiel, VfB Stuttgart, da kommt doch kein Schwein, Gästeblock. Und der Gästeblock war aber quasi zur Hälfte gefüllt mit Leuten, die irgendwie in Süddeutschland wohnen, mal in Leipzig gewohnt haben, jetzt dort gestrandet sind, irgendwas.
Na, oder die familiäre Verbindung zu den ganzen RB-Spielern oder zu
Alex. Nee, das war die Hauptsache.
Die sitzen, glaube ich, nur anders.
Kimmich, Kimmich hatte
alleine. Die ganze Kaiser
hatte da irgendwie 20 Tickets
geholt. Den Kimmich-Clan hat man dann gehört, als Kimmich ausgewechselt wurde und die ganze Haupttribüne geklatscht hat. Da hat man gemerkt, okay, da sitzen noch ein paar. Und, aber tatsächlich im Gästeblock war irgendwie so die Hälfte der Leute kam irgendwie aus der Gegend und die Teile sprachen noch irgendwie Schwäbisch etc. Also die hatten
das ja vielleicht, dass man hier schon einige installiert hat
vielleicht. Aber die, wo ich auch so gefragt habe, warum? Und so die Antwort, naja, hab halt mal in Leipzig gewohnt, tralala, und ja, gibt da schon eine Verbindung und die dann einfach sagen, ja, ich wohne jetzt zwar bin zwar kein Ur-Leipziger, hab da aber mal studiert, bin jetzt irgendwie, was weiß ich, wohne in Stuttgart oder da in der Ecke und findest du cool und wenn die kommen, dann gehe ich hin. Also es gibt schon
das,
diese
Art. Das kommt auch und wird auch mehr werden, aber ich glaube, die machen dir noch nicht das Gästekontingent voll oder machen dir noch nicht den Block voll. Also und die Trikotfrage, glaube ich, das dauert sowieso eine ganze Weile.
Also Stuttgart hat zumindest dazu geführt, dass der Gästeblock ansehnlich aussah, was sie, glaube ich, ohne die Unterstützung die Lokale nicht so gut hingekriegt hätten. Weil die
Trikotfrage ist ja schon in Leipzig schwierig.
Ja, aber mit 500.000 hast du ja trotzdem Potenzial, um jetzt auswärts auch immer damit in der zweiten Liga auch mehr als 1.000-2.000 mitzunehmen. Meistens, wenn es nicht gerade dann Aalen Sandhausen vielleicht ist, aber nach St. Pauli oder zur Union oder
zu Kaiserslautern.
Aber ich glaube schon, nach Kaiserslautern kriegst du nicht mehr als 500 Leute. Also
das ist halt doch eine ewig weite Fahrt.
Da bin ich auch ein bisschen gespannt, was da passieren wird, aber da bin ich tatsächlich auch nicht, also ich habe dieses Jahr mit 80 Leuten in Saarbrücken gestanden, wo ich dachte, das ist doch eigentlich ein attraktives Auswärtsspiel Saarbrücken und es waren letztlich noch weniger Zuschauer, Auswärtsfans als beim Spiel gegen Elversberg in Saarbrücken, was ich dann eigentlich überhaupt nicht mehr verstanden habe. Aber man wurde schon so gesehen, als ja, es ist sowieso dieses Phänomen, sobald es über die Westgrenze geht, hast du irgendwie einen Zuschauer, einen Gästefan-Abfall von irgendwie 80%, also da fallen irgendwie die großen Teile feinischen weg. Und ich denke, das wird sich nächstes Jahr, weiß nicht, ob sich das irgendwie, ob sich das relevant ändert. Klar, die großen Sachen, 1860 München, das wird natürlich eine große Geschichte, aber die Leute tatsächlich nach Kaiserslautern fahren, da bin ich...
Ich werde nach Kaiserslautern fahren, auf jeden Fall.
Na dann.
Weil ich einen Kumpel habe, der KSC-Fan ist, und dann machen wir das so.
KSC oder
FCK? KSC, FCK-Fan.
Ich fand es nur verstörend, weil auch ein alter Studienkumpel... Aber heute muss ich mit den Zeiten, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, das Wochenende, aber heute ist ja Montag, also der schrieb gestern mich irgendwie an, hier hat irgendwie gesehen, dass ich auch ein paar Sachen darüber geschrieben habe und er würde sich ja sehr freuen darüber und das wäre auch toll für Leipzig, was ja auch immer sehr oft genau das Argument ist, und obwohl er mittlerweile in Osnabrück wohnt und auch hier einen Teil seines Studiums oder sein Studium verbracht hat, und der auch jetzt nicht mal ein großer Fußballfan ist und der dann aber auch genau diese Argumente macht, dann wie toll das doch für die Stadt wäre und dass er sich ja richtig freut und er hätte jetzt in der Redaktion noch Ärger bekommen, wenn er das so geäußert hätte. Und das war mir irgendwie nicht widerspenstig, aber ich konnte das nicht so nachvollziehen. Also wenn ich jetzt nicht hier wäre, wäre es mir wahrscheinlich ganz schön egal gewesen.
Naja, ich glaube, viele werden auch so ein bisschen sensibilisiert dadurch, dass es diese Debatte gibt. Also du hast halt relativ wenig Chancen, irgendwie um diese Debatte drumherum zu kommen und drumherum zu kommen, ohne dir eine Meinung zu bilden. Das heißt, du bist automatisch irgendwie, das meine ich, dadurch, dass sie höher steigen, werden halt die Grautöne auch mehr, weil du halt gezwungen wirst, damit die meisten halt nicht radikal sind, sondern wieder zwischen dann sowas sagen wie, ja, für Leipzig ist doch schön, so eine gute Sache ist, dass da passiert, ja, das kriegen dann die Oma Fußball, Osten, tralala. So, und ja, das kann ich schon nachvollziehen.
Werbepause. Also ich hatte ja noch was vorbereitet, was zweites. Eigentlich sollte es etwas anderes werden. Jetzt kommen wir aber wirklich ohne hier jetzt. Ich werde auch keine Markenwerbung machen. Ihr könnt es sehen. Das ist jetzt der Riesenvorteil, wenn man hier dabei ist.
Es ist Ralf Rangnick-Pause.
Ja, tatsächlich ist es R.R. Also man kann es, glaube ich, rausfinden, was es sein könnte. Ja. Es sollte eigentlich was anderes werden, wovon mir jetzt der Name auch zufällig erfunden wird. Es gibt ja die schöne, also das muss man sagen, ist vielleicht der sensationelle Nebeneffekt dieser letzten 5 Jahre, seitdem es RB, wofür auch immer es stehen mag, Leipzig gibt, dass auch andere Dosen- und Brausehersteller festgestellt haben, im Fußball werben zu wollen. Also es gibt ja auch andere Dosenexperimente, selbst bei Dynamo Dresden oder bei Lok Leipzig. Und André hat es vollkommen richtig festgestellt, vor allem Hauptsponsor, oder zumindest Brustsponsor, ist es auch bei St. Pauli. Die Marke hätte ich euch gerne mitgebracht, weil es nämlich auch ein Unternehmen ist, was von einem ganz großen anderen Konzern kommt. Aber die Brause, nee. Wollen wir das hier jetzt wirklich immer mit Namen sagen? Ja, es gibt
doch andere Firmen.
Also wir kürzen es mal, also wenn wir hier RR-Projekt haben, dann könnte es CC sein. Und die haben auch eine Brause, die man jetzt nicht so richtig kennt. Nein.
Okay, aber lass den John noch mal ausführen noch seine.
Ausführen war eigentlich nur, dass wir, wenn wir die Aufgabe haben, immer Fußballgetränke mitzubringen, es mittlerweile ja durchaus auch möglich ist, einen anderen Energy Drink mitbringe als dieses RB, wofür auch
immer. Es ist ein Energy Drink, der für St. Pauli stehen soll, aber nicht beliebig. Für St. Pauli steht.
Mittlerweile beliebig kann er auch für andere, wie wir festgestellt haben, Vereine
könnte stehen. Auch alternativ.
Vielleicht sponsert er auch einen Viertligisten, der in den nächsten 2 Jahren
die Profi. Man darf nicht sagen, was es für eine S sei, da müsste man die 120 Energy Drinks auch nennen.
Aber es gibt,
es ist auch Taurin drin.
Es gibt für jeden
Erstligaverein. Aber es ist nicht hier so schön Gummibärenfarbe.
Wir müssen
es. Also der Farbtest sei schon mal durchgefallen. Ne?
Deswegen habe ich auch noch was mit. Wir haben ja noch eine zweite Werbepause.
Sieht aus wie Urin.
Taurin. Entschuldigung. Zweite Werbepause. Aber es gibt ja für jeder Erstligaverein hat einen eigenen Energy-Drink. Ne?
So, übrigens, Energy-Drink abends um 10 trinken ist eine echt geile Idee.
Ja, aber ich muss halt auch noch ein bisschen arbeiten.
Du bist voll noch so müde.
Und ich hatte es eingangs ja schon gesagt, dass ich auf meiner letzten Dienstreise, die mich nach Zypern geführt hat, riecht sehr intensiv.
Ja, okay.
Ach, der Apfelgeschmack ist
das. Oh, das riecht wie diese Gummi, saure Gummi.
Oh ja. Nee, grüne Apfel soll es sein.
Also es ist nicht so gut. Koffein, Guarana, Ginseng, B-Vitamine und Taurin.
Also, jetzt bin ich mit meiner Werbepause dran. Also, erstes, ich sag den Namen einfach, jetzt kennst du sowieso niemand. Dieses Getränk heißt Burn.
Aber das gibt's
auch. Burn Englisch und Norway. Burn. Genau, weil ich ja letztens einen längeren Nachtaufenthalt in Moskau hatte, habe ich mir dieses Getränk geholt und ich habe es sogar geöffnet. Und dieses habe ich mitgebracht, weil es
das wieder zugekriegt.
Ich habe dann eine Teildose gekauft.
Das war der Blitzteil im Werbeblock.
Ja, Wahnsinn. Gehen wir kurz einen Moment
zu den Witz.
Ja, okay, er hat gewirkt. So, der Witz hat gewirkt. Ja. Deswegen habe ich kurz eine Pause gemacht. Mhm. Und dieses Getränk ist tatsächlich rot. Wie dein Blog verspricht, rote Brause. Das ist wirklich so wie der beliebte Lenin-Schweiß zu DDR-Zeiten, wenn wir die rote Fassbrause nannten. Das wollte ich mitbringen, so als Getränk, aber wir trinken erstmal den grünen Apfel aus. Und dann habe ich noch etwas mitgebracht, weil ich ja, also was auch mit Fußball verbunden ist, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich in Kautokeino, was irgendwie 200 Kilometer südlich vom Nordkap liegt, dort das Darmstadt-Spiel angeguckt habe. Und ich habe dort quasi den örtlichen...
Echtes Darmstädter Fleisch, geil.
Das ist nicht ganz, aber ich habe dort den örtlichen Fußballgott befragt, was man machen muss, um ihn gnädig zu stimmen. Und er sagte mir, du musst...
Zwischenfrage, wo spielen die dort, die das benutzen? Und den
Kautokeino, die haben tatsächlich ein Fußballstadion, wo an der einen Sturmseite ganz groß Kautokeino versus Manchester United steht. Und auf der anderen Stirnseite Kautokeino versus Newcastle.
Sieht FIFA das? 14 oder nicht?
Wahrscheinlich FIFA 1998. Ich weiß nicht, weil Newcastle ja eine große Zeit hatte. Das war, glaube ich, irgendwann in den 90ern oder so. Auf jeden Fall spielen die dort Fußball. Ich weiß nicht, in welcher Liga. Ich würde mal so vermuten, die Qualität des Platzes zu urteilen, vielleicht 7. oder 8. Liga. Vielleicht nehmen die zu wenig von diesem Konstrukt, von diesem Essen, was ich mitgebracht habe. Weil der örtliche
Fußballgott sagt mir... Oder sie bieten den falschen Gott damit an.
Sagt ihr mir, du musst natürlich Rentierfleisch essen.
Ja.
Dort, um erfolgreich zu sein. Deswegen habe ich euch Rentierfleisch mitgebracht. Und nicht irgendwas, sondern dieses ist das Herz vom Rentier. Oh. Und es ist gepökelt. Oh, und weil ich ja beim ersten Podcast die Sylte-Chips mitgebracht habe, dachte ich mir, das kann ich nur toppen, indem ich gepökeltes Rentierherz mitbringe. Und, aber was soll ich sagen, es hat gewirkt. RB hat gewonnen gegen
Köln. Ja, danke.
Du hast es gegessen.
Nein, ich habe es gekauft, um es euch mitzubringen.
Ah,
so, und das übergebe ich jetzt mal so. Ich als Vegetarier darf das natürlich nicht essen, aber ihr dürft es natürlich essen. Und ich habe mir sagen lassen, weil ich 2 Packungen mitgebracht habe, weil ich dachte, es fallen 2 Tore, ist nur 1 gefallen, aber das soll ja gut schmecken. So.
Es sieht für die Zuhörer, es sieht aus, als wäre es 20 Jahre altes, gepökeltes Rentierherz.
Wir können auch interaktiv sein, du kannst ein Foto machen und das wird dazu.
Habe ich schon fotografiert, schicke ich dir mal.
So, wir essen jetzt Rentierherz für die zweite Liga. Das war schön mit euch.
Das Ding ist, das, was dieses Rentierherz besonders auszeichnet, ist sehr proteinhaltig. Ne? Viele Proteine, viel Eiweiß. Also ist quasi auch für Sportler durchaus zu empfehlen.
Also nicht für mich, also es ist für euch nur. Das ist doch mal eine Idee. Man kriegt es nicht oft.
Darin deine Sportlichkeit zum Scheitern.
So, André, du zuerst.
Ja.
Du stehst ja, du mochtest auch Sülze-Chips.
Ach, das stinkt. Alter. Hast du da mal dran gerochen?
Das ist ein lederig, ja.
Oh, geil. Oh, das riecht wie Fischbutter.
Das ist das Beste vom Rentier, sagt wieder
mir. Das ist das, was mein Papa immer ins Aquarium schüttet. André gruselt sich, das ist ein schlechtes Zeichen. Aber John ist tapfer.
Ich war in Schweden im Ausland.
Du kennst
schon? Ich hab sowas öfters. Also nicht Rentier, gleich Korrektur, aber
ich hab's.
Zumindest so Beef Jerky-mäßig war das sehr beliebt.
Schmeckt ein bisschen modrig. Aber jetzt auch nicht so geil.
Das ist gut.
Ich bin ein bisschen erschrocken, dass es das Herz ist.
Ja, eben. Ich stelle mir halt auch so vor, wie ich so in so ein Rentierherz reinbeiße. Wie der da so steht.
So. Also kulinarisch ist das schon mal unschlagbar. Gepökeltes Rentierherz zusammen mit einer nicht genannten Energy B-Marke.
Dir schmeckt es richtig schon.
Das aber ich glaube, das ist schon eine gewisse Beliebtheit. Das freut mich doch.
Ich glaube, ich werde mein Stück hier lassen. Schmeckt einfach zu gut.
Ich gebe es dir für später.
Ja, genau. Na, großartig. Ja, also das ist, man muss ja so ein bisschen vorstellen, es hat so eine Konsistenz, man speist doch ein bisschen länger drumherum.
Es sieht aus wie ledriger Aal.
Ja, also Dirk muss jetzt weiterreden. Du darfst hier jetzt
das Thema fortschreiben. Ich habe das auch mitgebracht, damit ich quasi mehr Redeanteil habe. Also das nächste Thema, was wir hatten, ich kann deine Schrift leider nicht so richtig gut lesen.
Stadionausbau. Stadion der 100.000.
Ja.
Wird es jetzt ausgebaut?
Finde ich ja gut. Ich finde ja gut, wenn das total wieder zurückgebaut wird.
Ja.
Das, was da drin ist, und dann tatsächlich das alte Zentralstadion wieder mit den alten Traversen, wo wirklich mal 100.000 reingepasst haben, wenn das wieder erstrahlen kann.
Hauptsache keine Überdachung.
Also so dieses Europacup-Feeling, das ist 87, was ich ja noch miterlebt habe, das könnte dann quasi wieder erwacht werden, wenn der Aufstieg in die erste Liga perfekt gemacht wird. Durch einen 3-0-Sieg gegen den HSV zum Beispiel. Nächstes Jahr. Ja. Aber das war jetzt...
Ja, aber was ist die Idee hinter dem Stadionausbau? Was ist das Thema danach? Daran?
Na, zum Beispiel wollen ja mal alle wissen, wann endlich die Stühle rauskommen und so.
Ach so.
Und passiert das jetzt?
Oder das ist nicht.
Ist eigentlich allen egal, oder?
Also mir ist das völlig wurscht. Also das.
Ich find's aber lustig, da kommen jetzt eigentlich dann auch so diese coolen Banden, wie sie alle haben. Also nicht Banden im Sinne von Leute, die dich verprügeln. Oder?
Diese Laufschrift.
Ja.
Bestimmt. Das gehört
und ja nicht
dazu. Ja,
ja. Also Anzeigentafeln müsste tatsächlich.
Muss. Aber nur wenn du Sponsoren hast. Aber nur wenn du Sponsoren
hast. Nee, es ist tatsächlich, das ist ominöserweise wohl eine der Auflagen, die es gibt. Echt? Also das war schon relativ lange mal kommuniziert, ja. Dass das tatsächlich ja so eine DFL-Auflage auch aber ist, wie so eine Stadionleinwand irgendwie auszusehen hat.
Aber auch Werbebanden?
Ach nee, Werbebanden, ja doch, das kann aber auch reglementiert sein. Weil das
ich meine, es gibt da keine, also klar, beim DFB-Pokal hast du diese offiziellen Banden.
Aber Sky ist ja daran interessiert, dass die also eine Präsenz haben über die verschiedenen Banden.
Naja, aber es gibt da keine ligaweit eingekochte Werbefirmen, die dann irgendwie automatisch in dem Stadion
zu bestimmt, haben. Aber
also das ist ja tatsächlich von Verein zu Verein völlig unterschiedlich. Und Sky ist das ja erst recht wurscht, was da in Werbung läuft. Also, schwer vorstellbar.
Nee, ich meine nur, weil ja auch immer gesagt wurde von wegen nah ans Spielfeld anbauen, Zusatztribünen und so, ob das jetzt wohl kommt oder nicht.
Ich dachte, ihr redet jetzt wirklich von dem eigenen Stadion, was gebaut werden soll?
Nee,
es ging ja, gab ja mal die Idee irgendwie, also das ist zumindest das, was die LVZ ja behauptet hat, dass man einfach unten noch was ranbaut, sodass das quasi...
Aber es wurde auch schon behauptet, dass sie sich ein Gelände irgendwo suchen und dort ein neues bauen.
Genau, und es wurde auch schon gesagt, dass sie das mit dem Ausbau nur machen, wenn sie das Stadion besitzen und wenn sie das nicht besitzen dürfen, bauen sie sich halt ein eigenes.
Also Herr Kölbel war zumindest auch bei der Mannschaftsfeier.
Der war ja auch beim Spielen.
Aber auch danach bei den Feierlichkeiten. Also insofern werden sie sich auch mit ihnen...
Der wird natürlich jetzt...
Das neue Stadion. Vielleicht mal mit dem ersten schon so viel Glück gehabt.
Und er wird, viel mehr Geld verdienen jetzt vielleicht. In der zweiten Liga. Naja.
Aber ist das was, also außer den DFB-Auflagen, ist es da irgendwas Relevantes, was tatsächlich, also was spruchreif ist?
Nee. Gab's nur nochmal.
Spekulation.
Das ist alles Spekulation.
Dass wir das Stadion einfach in ihrem Sinne umgestalten wollen.
Ich finde ja diese,
dafür, dass das ewig gerne umgebaut wurde.
Naja, aber wann ist das irgendwie seit 3 Jahren? Also aber jede Pause wird immer, jetzt werden die Stühle rausgenommen. Ja. Jede Pause kommt immer dasselbe Gerücht von, was machen sie jetzt alles? Die Ränge werden völlig neu überarbeitet.
Aber dafür, dass jetzt so lange immer oben dran gebaut wurde an den Logos, finde ich sie recht unspektakulär.
Naja.
Sieht sie kaum und
naja, nachts sieht man sie schon relativ gut, ne?
Wenn man unten vorbeifährt, meinst du so?
Ja, auch so, wenn du irgendwo aus dem Haus rauskochst, was
nachts in den Blick kann ich meistens nicht mehr sehen.
Nachts sind alle Werbebanner grau. Ich würde ja gerne nochmal zur Lizenz zurückkommen. Wir waren ja gerade bei Auflagen schon gewesen, bietet sich ja an, war ein guter Übergang. Und zumindest nochmal kurz, weil es wurde wahrscheinlich auch schnell abgehandelt, weil der Stand der Dinge ist ja relativ, oder liegt ja gerade so ein bisschen nicht auf der Hand, aber es
ist... Man hat sich darauf geeinigt.
Man hat sich auf einen Stand geeinigt.
Man hat sich auf einen Stand geeinigt und der sollte es auch so halbwegs treffen, wenn jetzt nicht was total Überraschendes passiert.
Morgen. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Überraschendes passiert.
Aber was ist der Stand ist gerade, es gibt seitens der DFL Bedingungen, die zu erfüllen sind. Erstmal
bis zum 28. Nirgends zumindest dementiert wird, was ja jetzt auch überraschend ist, weil nichts kommuniziert wird, aber was mit Unterton ja auch deutlich wurde, dass das dem Fachmagazin, wenn wir jetzt heute schon fleißig Namen und den Kicker da nennen, wahrscheinlich eher so aus Frankfurter Richtung gut informiert, ein Autor, der bis jetzt sich eher selten mit RB Leipzig beschäftigt hat, der auch einfach sehr, sehr gut Bescheid wusste. Und da wahrscheinlich wirklich gezielt Informationen aus Frankfurt wahrscheinlich bekommen hat. Und dementsprechend wird es sehr stimmig sein. Und davon kann man dann irgendwie ausgehen, dass diese Bedingungen erstmal stimmen. Und damit setzt man sich jetzt auseinander.
Und der Stand ist auf der anderen Seite, dass RB dagegen Einspruch eingelegt hat. Also die Bedingungen drehen sich. Im Moment ist das ist zumindest das, worauf man sich geeinigt, was du ja auch immer geschrieben hast, was ja in dem Artikel drin steht vom Kicker. Logo, Mitglieder, Mitbestimmung und Gremienbesetzung. So.
Ja.
Okay. Festhalten kann man auch, es gibt weitgehende Einigkeit bei Experten, dass die Forderungen auf juristisch relativ wackligen Füßen stehen.
Ja.
So, das ist irgendwie so auch Konsens inzwischen, wenn ich das mal gehört habe. Und dann hat man den Verein, der auf der einen Seite gegen die Bedingungen Einspruch eingelegt hat, und auf der anderen Seite, aber so wie du ja irgendwie auch geschrieben hast, bemüht es, die Bedingungen quasi auf dem Parallelwege irgendwie zu erfüllen.
So. Also das sind auch alles die Punkte, die ich auch mittlerweile eher als, na gut, Fakten sollte man immer vorsichtig sein, aber die man erstmal nehmen kann.
Das ist relativ
wichtig. Die Einzelinformationen sind gesichert und natürlich kann man das dann verschieden interpretieren, aber sie haben offiziell einfach sich dieses Mittel der Beschwerde betätigt und haben es genutzt, was dafür spricht, dass sie sich diesen Weg einfach offen halten, weil sie auch in einer rechtlich starken Situation sind. Das wiederum kommt nicht von mir, sondern wirklich von Rechtsexperten. Und da gab es dann auch mehrere, die sich geäußert haben. Und tatsächlich, glaube ich, alle in die Richtung argumentieren, dass RB dort einfach in einer Position sitzt, wo sie das Vereinsrecht so geschickt ausgenutzt haben, dass man ihn zumindest über die DFL-Statuten oder eine DFB-Statuten oder welche auch immer dann nachher in Frage kommen, weil wir hatten ja auch neulich diesen Aspekt, dass am Ende ja dann doch das DFB-Schiedsgericht auch steht, Also bis zu dem Punkt sind sie eigentlich in einer sehr starken Position, aber man kann es wirklich als Verhandlungsposition bezeichnen, weil sie im Hintergrund ja schon aus verschiedenen Gründen interessiert daran sind, doch eher noch so einen Kompromiss zu finden und es nicht unbedingt auf so einen Rechtsweg ankommen lassen wollen. Sei es die zeitliche Planung, die dann schwieriger wird, sei es auch diese Position, die jetzt bei RB aus Sympathiegründen schon nicht ganz gut ist, wahrscheinlich innerhalb der DFL, bei anderen Vereinen, die ja dann irgendwie alle Angst haben, dass irgendein anderer Verein dafür langfristig verdrängt wird. Ja. Wahrscheinlich auch einer von diesen 18 derzeitigen Bundesligisten, was ja eigentlich auch ein Pool von 12 Festen ist und 6, die so ein bisschen variieren. Und irgendein von diesen 12 Festen wird es dann halt irgendwann verdrängen. Ob es dann vielleicht sogar Bremen ist oder Frankfurt, die ja auch schon eigentlich so pendeln, aber logischerweise haben die jetzt nicht so einen Riesenbock auf Leipzig. Und da wiederum ist es dann ja interessant, dass sie nicht unbedingt diesen Weg gehen wollen. Wir müssen uns jetzt rechtlich da mit allen Mitteln wehren. Aber um ihre Position natürlich wissen und das jetzt auch wahrscheinlich sehr fahrlässig wäre, einfach zu sagen, okay, wir erfüllen schnell die Bedingungen, weil es uns jetzt nicht so kratzt und dann ist alles gut.
Also, aber du bist eine Verständnisfrage zwischendurch. Du gehst schon davon aus, dass man quasi komplett gegen alle Bedingungen Einspruch eingelegt hat. Das ist nicht irgendwie
das
so.
Das ist tatsächlich, das habe ich ja in dem Moment tatsächlich auch so formuliert, weil das, was mir gesagt wurde, meine Information tatsächlich aus dem Wort alle bestand. Mhm. Und an der Position fand ich das dann blöd, nur zu schreiben, sie haben gegen Bedingungen oder, und wenn ich das Wort alle nun mal mit definitiv gehört habe, kann ich auch nur alle schreiben. Muss mich dann darauf verlassen. Das ist natürlich immer die Gefahr.
Ah, ja.
Kann auch jemand einfach was Falsches sagen. Aber wenn es in dem Punkt alle ist, vielleicht geht es auch nur um diese relevanten. Das kann ja auch sein, alle diese relevanten Bedingungen, weil zum Beispiel, warum sollten sie gegen, was, wenn es wirklich eine Auflage ist, was ja auch keiner wirklich hundertprozentig weiß, aber es soll tatsächlich so sein, dass zum Beispiel sowas wie Stadionleinwand vorgegeben ist, dass die verändert werden muss. Warum sollten sie dagegen Beschwerde einlegen?
Das machen sie einfach, weil es eh notwendig ist.
Ja. Also daran
gut, das ist ja letztlich so eine Frage, kannst du auch einen Einspruch einlegen und sagen, das ist bis zu dem und dem Zeitpunkt nicht machbar, wir brauchen irgendwie, was weiß ich, so wie bei Stadionumbauten, wo du ja immer noch mal irgendwie sagen kannst, okay, lass uns das für ein Jahr
schaffen. Aber da kann ich dann auch nicht, also da das, tatsächlich will ich jetzt auch gar nicht den Eindruck vermitteln, als ob ich da jetzt so viel mehr Details kenne, an dem Punkt weiß ich einfach nicht mehr, als dass es die Aussage gibt, dass RB gegen alle Bedingungen und Auflagen Einspruch oder Beschwerde eingelegt hat.
Es gibt ja wahrscheinlich die zwei Punkte, das Logo und die Mitgliedergeschichte, die so ein bisschen tricky sind oder wo wahrscheinlich am längsten gekämpft werden wird dann.
Aber dem Logo ist es doch auch schon wieder so, dass sie sagen, dass das auch Quatsch ist, weil es ja schon vom DFB genehmigt wurde und die DFL ja nur von DFB beauftragt ist, die Bundesliga
auszurichten. Genau, deswegen die Frage, wo sind die Punkte, wo vermutlich am längsten gekämpft wird? Ist es das mit dem, dass das
Logo... Ich glaube, es gibt halt keine richtigen Punkte, wo lange gekämpft werden wird. Es ist einfach so eine Einigungssache.
Also am einfachsten soll das nicht diese Mitgliedssache sein, weil ob du dann einfach statt 800 auf einmal eine 500 hinschreibst und
aber selbst das
in der Praxis genauso vorgehst. Also auf dem Papier kann man da, finde ich, sehr, sehr schnell, und da wüsste ich auch keinen Grund, warum sie jetzt sagen, naja, diese 800 klingen jetzt relativ viel, dann setzen wir den jetzt Betrag mal runter und trotzdem darfst du dieses Recht, und das ist mittlerweile auch dank verschiedener fleißiger Leute, die sich da irgendwie bisschen beschäftigt haben mit Vereinsrecht und eben auch mal bei anderen Vereinen reingeguckt haben, das waren nicht nur Journalisten, sondern auch fleißige Blogger oder auch Forenschreiber, es existiert dieser Passus bei so nahezu jedem Verein. Also da einfach zu sagen, wir packen auf das Papier jetzt mal andere Zahlen und sagen trotzdem diesen Passus, auf den werden wir nicht verzichten, dass wir das Recht haben, auch einen Mitgliedsantrag ohne Begründung abzulehnen. Ich glaube, da passiert wirklich gar nichts, dass das irgendwie problematisch sein sollte. Interessanter wird dann schon Logo, weil so diese deutlichste, weil optische Veränderung ist, die aber langfristig ja auch, siehe Europa League, Salzburg, Champions League, ja auch notwendig werden könnte irgendwann, dass du eh ein alternatives Logo brauchst. Warum sollen sie ja nicht das gleiche nehmen?
Was das Salzburger Logo ist ja quasi dasselbe, nur dass da nicht Red Bull umsteht.
Nee, dann steht dann FC und es ist ein bisschen ein anderes Design.
Das also ist ein anderes Design,
Also ich war, ich habe auch nicht so ganz also, oder ich habe vielleicht im Internet dann einfach nur ein komisches, da waren auch irgendwie teilweise ein bisschen andere Farben. Zum Beispiel war diese deutliche gelbe.
Genau, die gelbe Sonne war
orange. Die war dann, ein Fußball.
Ein Fußball.
Schwarz-Weiß.
Also zumindest auf dem Logo. Fußball ist es ja bei RB sowieso in der Mitte, oder?
Ja, ein kleiner Fußball über diesem gelben Kreis.
Achso, der
gelbe Kreis. Aber wir haben uns das so auch alle anscheinend noch nicht so richtig gut angekommen.
Nein, wir sind Logos so wurscht, also von daher mir
ist das. Aber Ralf Rangnick hat es auch noch nicht gesehen, habe ich gehört, hat er erzählt.
Das neue?
Nee. Nee, das alte. Hat er doch auch noch nie drauf geachtet, ob es so aussieht wie...
Naja. Ja, ich finde letztlich so diese Detailfragen finde ich letztlich auch gar nicht so spannend, weil ich meine, so, du kannst dich jetzt so, da kann man sich jetzt so ewig drin verfuchsen, da sind ja die.
Es geht ja eher darum zu sagen, Sachen, das wird ein bisschen tricky, weil du spätestens an der Stelle, wenn du ein neues Logo irgendwo hast, am deutlichsten gezeigt hat, an der Stelle sind
wir jetzt.
Ob jetzt eingeknickt oder entgegengekommen, kann man so oder so formulieren, aber das sieht dann wirklich jeder. Ich glaube, nicht jeder wird sich die Vereinssatzung, natürlich wird sich diese Zahl wieder tragen, aber es tragen sich irgendwie so viele Zahlen durch alle Berichte. Also meine Lieblingszahl sind ja immer die 100 Millionen, die auch noch bis heute mein Kenntnisstand noch nirgends bestätigt wurde, ob es jetzt wirklich 100 Millionen waren, die Mathisch jetzt in das Projekt.
Die wurde am Anfang 2009 mal erfunden.
Aber auch nicht von jemandem, der, glaube ich, bei RW gearbeitet hat, sondern auch von... Und natürlich die einzige feste Zahl, die dann irgendwie bestätigt wurde, sind die 35 Millionen für das Training. Weil das war damals ja auch in den Bauplänen auch mit drin. Ach, diese 100 Millionen ist ja auch die Frage. Also die dürften ja mittlerweile nach 5 Jahren schon fast aufgebraucht sein. Also dann wird es die nächsten Jahre knapp auf einmal mit dem Training.
Vor allem wird der Etat auf jeden Fall jetzt nochmal
erhöht. Ja, wahrscheinlich. Ich finde es, was ich an dieser Lizenzgeschichte ja dann tatsächlich spannender finde, ist ja wirklich so dieser Punkt, also da hast du so diese Lizenzierungskommission, die quasi ja irgendwie aus potenziellen Konkurrenten von RB besteht, die quasi jetzt eine Entscheidung treffen, die offensichtlich in einem kompletten Widerspruch zur Entscheidung des DFB steht. Ja, und DFB und DFL sich da offensichtlich auch nicht ganz grün sind, wie man ja der Spiegelartikel so ein bisschen nahegelegt hat vom letzten Freitag.
Der leider kein Auto hatte, was ich ein bisschen seltsam
finde. Ja, deshalb weiß ich gar nicht mehr.
Da war ein Kürzel drunter. Und das auch kein übliches Spiegelkürzel ist, was sehr seltsam an der Geschichte ist.
Ja, auf jeden Fall hatte der ja so ein bisschen so die Idee von, dass man im DFB ein bisschen so unzufrieden ist damit, was der DFL da gerade irgendwie entscheidet, weil man das irgendwie offensichtlich in der Sache auch falsch empfindet und mit dieser Nebenwirkung von Hass gegen RB Schönthaler. Warum machen die das? Ist das tatsächlich eher so eine Form von, wir zeigen jetzt mal ein bisschen Muskeln? Also so,
das wissen Sie. Also,
aber wozu? Also was wäre irgendwie, was ist die Idee dahinter, was zu demonstrieren, was der DFB vorher nicht gemacht hat? Also wozu? Wo ist der Punkt?
Weil es tatsächlich eine ziemlich wichtige Grundsatzentscheidung ist.
Aber die Grundsatzentscheidung trifft doch letztlich in erster Instanz der DFB als Fußballverband. Und der DFB ist letztlich auch derjenige, der die Statuten macht, der die ganzen Fußballregeln vorgibt, tralala. Und die DFL ist ja nur letztlich ein Ausrichter des Profiwettbewerbs, der quasi vom DFB wie lizenziert wurde, tralala.
Aber so. Wahrscheinlich war es dem DFB oder auch dem entscheidenden Organ, Sächsischer Fußballverband, vielleicht auch nicht ganz so wichtig, weil langfristig muss sich ja doch die DFL mit RB auseinandersetzen. Das war ja von Anfang an klar. Also niemand hat ja gedacht, dass RB ein Verein ist, der jetzt die nächsten 20 Jahre erstmal in der Oberliga spielt oder in der Regionalliga oder wahrscheinlich noch nicht mal in der dritten Liga. Also das war ja von vornherein absehbar, dass sie relativ schnell, wenn sie es halbwegs noch nicht anstellen, ein Verein ist, der Richtung ersten zwei Bundesligen strebt. Und insofern war das vielleicht auch so dieses: Uns ist es halbwegs egal, weil wir müssen uns langfristig ja, also uns schadet der Verein ja auch weniger, als vielleicht den Konkurrenten wirklich in der Bundesliga, muss ja noch
mal sagen. Aber glaubst du, dass so beim DFB in der Lizenzierung Entscheidungen getroffen werden?
Aber dann fragst du,
wir machen uns den Stress nicht, gehen wir mal weiter an die DFL, die werden sich nächstes Jahr schon drum kümmern, weil es ist ja letztlich Quatsch. Du hast seit 2009 hast du die Situation, du kennst die Konstruktion des Vereins, dadurch, dass der ja über einen sächsischen Fußballverband auch irgendwie gekommen ist, tralala, die sich beim DFB immer rückversichert haben, was geht, was nicht geht. Das war ja so im Gründungsprozess, haben sie ja relativ viel Rücksprache gehalten, vereinseitig, was sie da machen können, was nicht, wurden ja auch vom Sächsischen Fußballverband beraten. Ist ja irgendwie auch so, dass sie auch deswegen die mit der Konstruktion an den Start gegangen sind, weil sie sich den juristischen Background gegeben haben vom Landesverband. Also die Konstruktion ist seit 5 Jahren klar und du wartest doch dann jetzt nicht 5 Jahre, machst nichts an deinen Regeln, du bist eigentlich, der ist irgendwie, juristisch haben die sich irgendwie eigentlich abgesichert, haben das irgendwie mit den Verbänden so ausbaldobert und nach 5 Jahren sagst du dann, ja, nee, eigentlich ist das wahrscheinlich alles okay, aber wir machen jetzt trotzdem was dagegen. Also aus welcher Motivation? Also was ist der aber Punkt,
wo man das... Mit, also die DFL war ja 5 Jahre nicht in der Position.
Nee, aber die haben jetzt 5 Jahre auch zugeguckt. Die hätten natürlich eine Position schaffen können, wo sie sagen, okay, wir haben ja mit einem Verein zu tun, wo wir bestimmte Regularien offensichtlich anders gestalten müssen, um mit diesem Verein umzugehen.
Die verzichte ich dann immer, ehrlich
Naja, aber das ist ja genau dieser Punkt von, man sagt 5 Jahren, das ist noch nicht unser Thema, wir müssen uns damit noch nicht beschäftigen, das machen wir dann, wenn die auf uns zukommen. Du weißt doch aber seit 5 Jahren, worum es mit dem Verein geht, was der, auf welche Sachen der abzielt. Da kannst du doch nicht 5 Jahre lang warten und dann irgendwie sagen, ach na, jetzt ist er da und jetzt denke ich mir irgendwas aus. Also das funktioniert.
Sie haben sich auch nichts ausgedacht. Sie haben ja Punkte genommen, die übrigens auch vom DFB kritisiert wurden, muss man dazu sagen. Also der DFB hat zwar keine Auflagen gestellt, keine Bedingungen, aber der DFB hat eigentlich eine Satzungsänderung verlangt, also auch schon letztes Jahr, die ja dann nicht so richtig Erfolg ist, Stand heute, die wurde vom DFB verlangt. Da gab es auch Gespräche und RB hat sich verpflichtet, die Satzung in Zukunft entsprechend anzupassen. Was einfach Stand heute nicht passiert ist. Vielleicht hat man es dann auch einfach so lange herauszögern können. Ich kenne dann nicht die, wie die zeitlichen Absprachen waren. Vielleicht wäre es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre dritte Liga gespielt hätten, dann auch tatsächlich auch vom DFB nochmal ein Thema geworden. So von wegen, warum habt ihr... Ihr habt es uns versprochen, warum habt ihr es noch nicht gemacht?
Aber die haben ja dieses Jahr auch die Lizenz gekriegt für die dritte Liga.
Genau. Vielleicht hätten, ich weiß, deswegen, ich weiß nicht, wie lange die Fristen sind, vielleicht hätten sie dafür auch 2 Jahre oder 3 Jahre Zeit gehabt. Aber es war auf jeden Fall vom DFB die Ansage, wir winken euch erstmal so durch oder wir geben euch die Lizenz ohne Auflagen, aber wir verlangen schon von euch, dass ihr nochmal eine Satzung fallt.
In Bezug auf was? Also was kennst du den
müsste ich nochmal nachschauen. Also es gibt da so einen Fragenkatalog, den der DFB mal beantwortet hat.
Okay.
Also das sind dann auch wirklich DFB-Aussagen, darauf kann ich mich dann auch stützen. Also das ist wirklich DFB-Statements zu der Thematik. Okay. Und da haben sie definitiv darauf verwiesen, dass sie in der Causa RB keine Auflage erteilt haben, aber es von RB die Ansage gab, das Versprechen, die Satzung entsprechend anzupassen oder sich den Statuten des DFB, also den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht im Kopf. Und die Thematik Logo wurde auch befragt und es gab keine finale Aussage. Es gab nicht von wegen, wir sind mit dem Logo zufrieden, die können immer so spielen, sondern im Moment können sie mit dem Logo so spielen, aber es gab immer noch so, also in dieser Formulierung des Statements war auf jeden Fall so eine Hintertür, wir können aber in Zukunft uns damit nochmal auseinandersetzen.
Okay.
Und das kommt auch von DFB-Seite. Das ist nicht DFL gewesen, sondern der DFB. Und deswegen ist so mein Gefühl ein bisschen, dass man da vielleicht wirklich so gedacht, irgendwann wird es uns vielleicht nichts mehr angehen und dann kümmert sich die DFL drum. Also das ist definitiv nicht so final gewesen.
Okay.
Auch wenn sie jetzt Auflagen nicht bekommen haben. Und die Aussage ist auch noch nicht, auch noch kein Jahr her. Also sprich, die werden jetzt auch noch irgendwie gültig.
Bei ja, ich glaube, im Jahr davor haben sie sich auch nicht beworben. Okay.
Aber es ist tatsächlich einfach ein schwieriges, auch trickreiches, also dafür kenne ich dann auch die einzelnen Entscheidungsträger zu schlecht, um jetzt wirklich auch einschätzen zu können, bei so einer DFL-Versammlung, wie viel Stimmung da pro oder contra gemacht wird oder ob das wirklich Einfluss hat oder nicht, wie gut die Justiziare da aufgestellt sind. Also das sind alles, da kommt man sehr schnell immer in so einen spekulativen Bereich, der hier ja auch dann wirklich anders als so bei Spielertransfers, was natürlich ganz nett ist, ein paar Namen reinzuwerfen und dass er keine Folgeschäden hat. Also im Lizenzthema muss man ja tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja da schnell in den Bereich bekommt, wo man dann Spekulationen trifft, die ja vielleicht auch rechtlich einfach nicht passend sind. Wohingegen bei Spielernamen kann man immer sagen, der könnte kommen.
Ja,
der könnte interessant sein.
Aber das heißt so ein bisschen, also was ich ja so ein bisschen spannend finde, aber wahrscheinlich passt das dann relativ gut dazu, dass wir so diese Idee zu sagen, wir erheben einerseits Einspruch und wir tun andererseits irgendwie an unsere Sachen arbeiten, ja schon noch so ein bisschen so dieses Eingeständnis ist, dass man sich mit keinem der Wege hundertprozentig sicher ist. So, also dass man nicht irgendwie von vornherein sagt, wir sind in so einer Position, dass wir nicht eingleisig fahren können und das irgendwie klar ist, glaub, dass wir mit diesem eingleisigen Weg irgendwie durchkommen.
Ich glaube, also, sie wollen auch nicht klagen.
Glaube ich auch.
Wollen einfach sich ganz normal einigen und dass sie da...
Und ich glaube, dieser Einspruch war einfach die Absicherung, falls ja, irgendwas schief geht mit der Überarbeitung, dass sie dann immer noch dieses Druckmittel haben und diese rechtlich gute Situation, die haben sie. Und an sich ist ja auch jetzt wirklich eine reine, aber es spricht irgendwie viel dafür, dass sie eigentlich schon daran arbeiten, da nochmal ihre Satzung anzupassen. Und sie haben es ja definitiv gemacht und darauf habe ich ja nun auch, wenn du vorhin schon sagtest, dass ich darüber ja 1-2 Mal geschrieben habe, also darauf zielte ich ja ab, dass es definitiv, und das ist wieder als Fakt zu nehmen, also das ist jetzt auch keine Spekulation, es hat diesen Versuch gegeben, eine neue Satzung einzureichen beim Amtsgericht und ob eine Unterschrift gefehlt hat oder ein Stempel oder was auch immer das Problem war, die wurde nicht.
Ist ja auch die Frage, was dann da geändert wurde. Ne?
Das weiß man auch nicht. Ja.
Waren deswegen bloß zwei Ehrenratsmitglieder ausgetauscht oder
was. Kann immer auch der Fall sein, aber auf jeden Fall ist das ja jetzt erstmal der Fakt, mit dem man erstmal arbeiten muss, dass es also in irgendeiner Form eine neue Satzung gab, die aber aus irgendeinem Grund nicht den Weg ins Register und damit auch nicht in die Einsehbarkeit gefunden hat. Und ab dem Zeitpunkt ist man leider auf so einer spekulativen Ebene, weil es wäre sehr schön, wenn sie einfach durchgewunken worden, dann hätte man jetzt nämlich vor sich und könnte mit einer neuen Satzung arbeiten und wüsste, haben sie wirklich nur eine Person. Das
stimmt absichtlich irgendeinen Formalfehler
eingebaut. Damit sie noch Zeit haben.
Damit du nicht dahin gehst und sie irgendwie dir anguckst. Ja.
Wir bleiben dran.
Und das ist aber so, was ja so diese letzte, das hatte ich davon schon angedeutet, der letzte also die letzte Möglichkeit in dem Streit wäre ja nach dem 28. zu sagen, die DFL sagt, nee, ihr kriegt die Lizenz nicht, weil ihr habt die Bedingungen nicht erfüllt. Und RB sagt, okay, dann gehen wir auf das Schiedsgericht. Und dann landet die ganze Sache beim DFB vor dem Schiedsgericht, wo ein unabhängiger ehemaliger Bundesverfassungsgerichtsrichter sitzt und nicht mehr irgendwie der, was weiß ich, Frankfurter Vorstandsvorsitzende darüber entscheidet. Das wäre dann schon wahrscheinlich für RB mit dem, was sie irgendwie in der Hand haben,
oder du gehst danach
ein relativ gutes Mittel
zu einem richtigen Gericht. Ja,
gut, was das immer ein bisschen schwierig ist, die Sportsgerichtbarkeit zu verlassen, klar kannst du machen, aber das
da ist ja dann deswegen sage ich ja, die haben schnell was am für mich kein Interesse dran, überhaupt irgendwie so einen gerichtlichen Weg zu gehen, sei es nur Sportsgericht oder ordentlich.
Aber letztlich, also mal so gesponnen und nur spekuliert, kann man noch davon ausgehen, dass sie von dem Schiedsgericht wahrscheinlich eher recht behalten werden oder eher wahrscheinlich die Lizenz kriegen würden.
Ja. Wenn wir nach Wahrscheinlichkeiten gehen, halt ist für wahrscheinlicher als die andere Variante.
Also zumindest ist ja, also das ist ja auch dasselbe Schiedsgericht, was diese Kind-Geschichte damals verhandelt hat, ne, mit dieser plus 50 für 1 plus 1 ging und die quasi diesen Kompromissvorschlag schon mit dem Wissen ausgehandelt haben, dass es eigentlich rechtlich, wenn man jetzt darüber diskutiert, sie eigentlich diese ganze Regel kippen müssten und dann diesen Kompromissvorschlag hatten mit irgendwie diese 20 Jahre Geschichte da irgendwie für alle. Nee, wie war das?
Ja, doch, 20 Jahre.
20 Jahre Regel da irgendwie zu öffnen. Also von daher, also ich meine, wenn die tatsächlich irgendwie eher die Formalien mehr im Blick haben, als es vielleicht irgendwie die DFL hat, die noch irgendwie einen Geist und irgendwas reininterpretiert, verlässt man sich auf sowas? Schwierig, oder?
Also, da sollten wir jetzt vielleicht auch an dem Punkt dann einfach gucken, was am 28. Mai steht, weil vielleicht ist es dann...
Ich glaube, die meisten Leute haben sich am Samstag drauf verlassen.
Ja, das noch
hinzu. Also die Leute, ja, aber würdest du dich als Entscheidungsträger, würdest du sagen, okay, ich habe jetzt die Instanzen vor mir, da kann das so und so ausgehen, aber ich weiß, zum Schluss kommt eigentlich eine Instanz, die gibt mir recht, weil ich bin auf der sicheren Seite. Würdest du das machen?
Natürlich nicht als Entscheidungsträger. Nee, natürlich nicht. Da hängt ja ein bisschen was anderes dran. Da hängt ja wahrscheinlich auch noch mein BMW dran, den ich fahre. wenn ich das nicht mache, fliege ich raus und dann ist meine BMW-Geschichte. Nee, natürlich nicht. Aber die werden es schon mal, also ich glaube nicht, ja, dass da irgendjemand rumsitzt und sagt, so jawohl.
Aber es ist ja so wie John gesagt hat, ne? Also so bevor es RB überhaupt gab es halt Leute, die sich Gedanken gemacht haben und das ganz genau aus, dieses Vereinsrecht ganz genau nach allen Strängen quasi ausgezerrt haben und so und da jetzt eben diese Lösung gefunden haben, die eben praktikabel ist. Und deswegen gibt es ja auch diese auch schon zitierten mehreren Sportjuristen, die sagen, na, eigentlich ist das schon in gewisser Weise wasserdicht.
Ja, aber die Frage ist ja, offensichtlich versucht die DFL ja ein bisschen, also offensichtlich versuchen ja beide irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Sache in ihrem Sinne auszudehnen. Die DFL versucht offensichtlich ihren Bogen ein bisschen zu überspannen und RB versucht offensichtlich diesen überspannten Bogen erstmal auszuhalten. Die Frage ist, wer sitzt letztlich am längeren Hebel und wer hat das größere Druckmittel? So, ne, das ist letztlich die spannende Frage. Und das einzige Druckmittel, was RB hätte, wäre zu sagen, leckt nicht, wir gehen mal halt irgendwie vor das Schiedsgericht und dann ist es eh vorbei. Also das wäre, letztlich gibt es ja kein anderes Druckmittel, weil das wäre was anderes.
Ja, aber ich glaube, das ist halt nicht der Style, den sie wollen.
Nee, eben, aber dann hast du auch kein Druckmittel, dann kannst du aber einfach anfangen, deine Satzung zu überarbeiten, einzureichen und zu sagen,
das ist doch auch ein ganz gutes Druckmittel, von überall her die positive Rückmeldung zu kriegen, das wird schon.
Oder es gibt irgendwie wenn ein Krieg ist, ne? Also ein blödes Beispiel, aber ein
genau,
Krieg
alle ist, sagen, geht, du machst die auf jeden Fall fertig, wenn du angreifen würdest, da, würdest du sie komplett platt machen.
Nee, das meine ich jetzt nicht, aber dann also so Konfliktparteien, die sagen ja, wenn ich was erreichen will, dann muss ich auch bereit sein, in den Krieg zu ziehen. So. Und ich glaube, das passiert jetzt so ein bisschen, dass quasi so tatsächlich auch sowas aufgebaut wird, ne? Nämlich mit diesen Einspruch und sich diese Zusagen zu holen, dass man sagt, naja, wir könnten ja jederzeit trotzdem diesen Einspruch auch durchreiten bis zum Schiedsgericht.
Ja,
aber und das ist die Frage, ist, ob sie das machen. Aber genau. Erstmal zeigen sie in gewisser Weise die Bereitschaft.
Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, dass sich ein Vereinsordnungsträger bei RB irgendwie hinsetzt und sagt, okay, dann gehen wir halt vor Schiedsgericht und dann, wenn es da nicht funktioniert, klagen wir weiter, weil wir sind irgendwie juristisch in einer besseren Position. Weil du musst doch deine Saison planen. Du bist doch nicht in der Situation zu sagen, ich ziehe das irgendwie juristisch bis zum Ende durch, wenn du irgendwie anfängst Mitte Mai Ende Mai dein Team zu planen und deine neue Saison zu planen.
Glaubst du, sie würden dritte Liga spielen dann?
Nee, sie werden den Schritt auf die DFL zu machen. Mhm. Also es wird letztlich darauf hinauslaufen, dass sie den Schritt machen, obwohl sie ihn nicht machen müssten, weil sie einfach nicht an dem längeren Hebel sitzen. Obwohl sie
ja, aber ich glaube, der Schritt, wird auch relativ klein sein, weil ja. ihnen da auch sehr entgegenkommen wird.
Also, ja, mag sein, ja.
Der Punkt ist ja, du musst
einen Kompromiss. Die ganze Zeit, da wir alle die gleiche Meinung.
Der Punkt ist, du musst einen Kompromiss finden. Und deswegen, das ist dieses Beispiel mit diesem Drohpotenzial. Und wenn du einen Kompromiss finden willst, dann suchst du natürlich den Weg, wo du am wenigsten Kompromisse machen musst. Und deswegen baust du ein Drohpotenzial auf. Und das ist jetzt fraglich, wie ernst das gemeint ist. Ich denke auch, dass letztlich RB dann Kompromisse eingehen wird. Aber möglicherweise geringere, je stärker jetzt dieses Drohpotenzial ist. Also das ist... Ich bin ja auch Psychologe.
Ja, aber eher individual und nicht Organisationspsychologe. Ne? Also,
ja. Ist auch, also ich fühle mich da auch
nicht ganz übertragen.
Bis auf die Fakten, die John jetzt gebracht hat, aber das, was wir machen, ist da ja auch Stochern im Nebel. Und das ist natürlich auch nett, sowas zu machen, aber letztlich kommen wir über dieses Stochern im Nebel auch nicht hinaus.
Nächste Folge wissen wir es.
Wahrscheinlich.
Ich finde, man kann bei den Stochern im Nebel kann man sich den Dingen zumindest so weit nähern, dass man eine Idee hat, was die möglichen Wege sind und die Potenziale.
Aber ich bin auch bei André, also eigentlich sind wir uns ja halbwegs einig, wie das Szenario aussehen wird, weil du die Frage hattest, das Einzige, was ich, da wir es jetzt schon sehr lange diskutiert haben und die Zuhörer vielleicht auch schon abgeschaltet haben, also die noch da sind, erfahren jetzt noch, ich glaube, der Beweggrund der DFL ist, und deswegen meine ich so Grundsatzentscheidung, wenn sie jetzt das so genommen hätten vom DFB, ich weiß nicht, wie realistisch das Szenario ist, aber es würde es ja sehr einfach machen für andere große internationale Firmen, die auch mal Interesse haben, vielleicht, oh, das funktioniert ganz gut in Leipzig. Warum leisten wir uns nicht eigentlich auch mal einen Fußball-Bundesligist?
Das tut's doch sowieso. Also das ist so
den, aber einen eigenen.
Den Nachahmungseffekt, den hättest du potenziell sowieso. Wo ich immer sage, das ist ein Scheinargument, weil du kannst nicht als Coca-Cola, Nutella oder irgendwie hergehen und dir jetzt irgendeine Stadt suchen. Weil das funktioniert, diese Situation, eine Großstadt zu haben, einen potenziellen Markt, wo es irgendwie einen riesen Fußballinteresse, ein Stadion und eine Infrastruktur und alles gibt und sich dort einzunisten und dort irgendwie quasi mit Geld eine Konstruktion zu schaffen, wo Fußball möglich ist, die hast du doch irgendwo anders nicht. Du kannst doch nicht nach Finsterwalde gehen und irgendwie dort irgendwie einen riesen Stadion stellen und loben, dass das dann funktioniert. Also
das stimmt bis zu einem gewissen Maß, aber dann frage ich mich auch mal, warum es mit Hoffenheim und dort in der Gegend jetzt mittlerweile auch mit drei weiteren Vereinen irgendwie klappt. In einer relativ dünn besiedelten Gegend.
Dicht besiedelten Gegend,
aber dünn besiedelten Ortschaften.
Dünn besiedelten Ortschaften.
Und auf der anderen Seite hast du aber auch noch viele, viele andere. Also mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel, also die habe ich jetzt auch nicht durchgezählt, aber in diesem baden-württembergischen Raum, wenn du sogar noch Hessen dann sogar noch mit reinnimmst, was ja auch irgendwie ein ähnliches Einzugsgebiet ist, existieren jetzt irgendwie nebeneinander auch schon sehr, sehr viele Erst- und Zweitligisten auf einem ordentlichen Niveau. Und die schaffen es ja auch. Und ich wüsste nicht, also zum Beispiel Ostdeutschland ist irgendwie auch ein sehr großes Gebiet. Bis neulich war es ja wohl das größte Gebiet. Oder ist es ja noch immer was keinen Erstligisten hat in Europa. Ja,
aber ich glaube, Großstädte kannst du vergessen, weil die sind halt alle besetzt.
Aber muss es vielleicht eine, also warum nicht Neustrelitz? Punkt.
Schwerin.
Mecklenburg-Vorpommern.
Naja, sowas funktioniert doch nicht.
Ja, aber ich wüsste nicht, warum es da nicht den Effekt gibt, bei einem anderen Unternehmen zu sagen,
wir
finden schon irgendwo einen Verein, wo man das auch machen könnte, und dann hast du den zweiten. Und dann hast du irgendwann auch einen dritten. Du hast ja jetzt schon eigentlich die Situation. Also das wird ja sehr oft als Argument, und das finde ich ist auch ein stimmiges Argument, du hast ja schon angefangen aufzuweichen, wann auch immer bei Leverkusen mittlerweile da das erste Mal durchgewunken wurde und wann dann auch Wolfsburg und wann dann Hoffenheim und Ingolstadt und mittlerweile gibt es ja da auch noch viele andere LRA, wird ja jetzt auch gerne genannt, wo übrigens auch wirklich das Logo Papieren ähnlich aussah mit dem Konzern. Und die haben auch in der zweiten Liga gespielt. Also das fand ich jetzt neulich, hatte ich nicht mehr vor Augen, dass es so ähnlich an eine andere Farbe, glaube ich, war. Das eine
ist, nicht, ja.
ist grün und das andere war dann rot plötzlich. Und da war auch nur ein Fußball so hintergeklemmt hinter das LR und dann war es plötzlich LR. Das funktionierte also auch und ich glaube, da hast du schon irgendwo angefangen, eigentlich den Weg für RB zu gründen. Und die wiederum machen es natürlich jetzt auch wieder einfacher, dass weitere Projekte kommen. Und dann verstehe ich schon, dass auch selbst ein Verein wie Dortmund oder Schalke oder Hamburg auch abseits des Sportlichen vielleicht Angst hat um seinen Status.
Müssen sie eine Franchise-Liga machen.
Und deswegen jetzt so ein bisschen, weil du gefragt hast, warum die DFL da jetzt nochmal so ein bisschen die Muskeln spielen lässt. Ich glaube, da müssen sie es einfach machen, auch ihren Verein.
Ja, gegenüber. Aber dieses Muskelspielen lassen funktioniert ja nicht dazu, dass dieser Weg verstellt wird, sondern führt ja eher dazu, dass dieser Weg, wie man da hinkommt, als Red Bull oder als Firma in der ersten oder zweiten Liga zu landen, noch klarer wird. Also dass man eigentlich klare Prämissen hat. Naja, aber der macht diese Einspruchsgeschichte ja keinen Sinn. Es schreckt keinen ab. Und es hat null Effekte auf mögliche Nachahmer. Also das ist so, das finde ich kein Argument, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist ein populistischer Move, um irgendwie tatsächlich so dem Fußball voll zu zeigen, dass man so ein bisschen aktionistisch ist. Und das ist, also dafür ist es dann tatsächlich ein bisschen albern. Also. Naja. Ich finde, wir sind mit dem Thema Zeitmanagement schon wieder völlig gescheitert.
3 Stunden haben wir gesagt.
Von daher, Choreo-Streit steht noch auf meiner Liste, war scheiße, würde ich ja mit dem auch dann irgendwie so abschließen. Passiert nicht nochmal, vielleicht.
Passiert nicht nochmal?
Wir können ja Fan-Themen, können wir uns ja für die Sommerpause aufheben und generell nochmal auch so
Fan-Geschichten. Jetzt will ich gar nicht ins Spiel bringen, das finde ich eigentlich relativ spannend.
Den Choreo-Streit.
Also, weil es ja wirklich was aussagt über dieses Verhältnis zwischen Verein und Fans.
Aber ich finde, es ist ein eigenes Thema, was du nicht in 5 Minuten abhören
kannst. Das stimmt.
Und ich finde, mit
Nein.
2 Stunden sind wir gut dabei.
Mhm.
Und ich finde, das kann man als Themenkomplex in der Sommerpause nochmal gut abhandeln. Ne?
Okay.
ihr dürft euch bewerben. zum Wiederkommen. Fan-Themen, das spannende Fan-Thema. Ich gebe auch meinen Platz dann ab. Fan-Themen sind.
Weil ich Fan-Themen nicht so.
Gute Themen, doch, ziemlich sehr. Genau. So, noch was Wichtiges?
Wie oft haben wir den Namen Stefan Kutschke jetzt eigentlich untergebracht?
Leider viel zu wenig.
Viel zu wenig. Stefan Kutschke, mindestens, ich finde, mit 5 Jahren hat er viel zu wenig gefordert, wenn er die gefordert hat, mindestens 7 fordert.
Und danach eine Tätigkeit im Verein.
Und danach Präsident.
Ja.
Präsident.
Mindestens gerechtfertigt.
Ja, ich denke auch, das wäre seinem Lebenswerk gerecht geworden. Gut. Das ist der Senior Stefan Kutschke im Sommer, André?
Ach, von mir aus gerne.
Ja, würde der passen, ja?
Nee. Würde nicht passen.
Macht der B ein Testspiel gegen Wolfsburg 2?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch abgehakt. Der kommt jetzt erstmal nicht.
Na, mitgefeiert hat er gestern.
Ja, das glaube ich, aber vielleicht laden sie ihn auch zu allen Partys ein.
Ja, jetzt doch als Maskottchen. Vielleicht doch als Maskottchen verpflichtet.
Also es würde mich jetzt tatsächlich sehr wundern, wenn sie von den Stürmern, die sie jetzt wahrscheinlich holen, wenn er dabei ist.
Auf was freut ihr euch am meisten, zweite Liga?
Sky.
Sky.
Sky Auswärtsspiele. Anständig Auswärtsspiele gucken können.
Immer.
Ich lasse dir jetzt keine Fahnen.
Bitte?
Doch, kein das lauter, dann weißt du
nicht. Doch, also, es ergibt sich meistens nicht, weil ich meistens am Wochenende arbeiten muss und dann kann ich nicht da mitfahren. Und dann ist es immer nur mal, wenn es durch Zufall passt, wie in Rostock oder so.
Aber mich würde noch interessieren, auf welches Auswärtsspiel euch jetzt am meisten freut.
Ich will St. Pauli, finde ich.
Ja, da würde ich vielleicht auch irgendwie einrichten.
Da kommt dieses Thema, die sich eigentlich so ähnlich sind.
Oder so. Welche Brause ist besser?
Machen wir eine St. Pauli auch eine Sondersendung unter kapitalismuskritischer Perspektive.
Ich glaube, Union könnte noch vor dem, das könnte auch schwierig werden, aber das könnte zum Beispiel auch. Ich würde noch
fragen, ungelegte Eier.
Was ist das Beste und was ist das potenziell schlechteste Auswärtsspiel? Da würde ich Dresden zählen, falls ich drinnen bleiben. Aber Union könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das auch gut funktionieren könnte, wenn es nicht so Auseinandersetzungen
gibt. Union wird auch in das Spiel sein, wo es schwierig wird, Karten zu kriegen.
Wahrscheinlich.
Das kann man mit den Auseinandersetzungen Also nicht, dass ich Union immer nur verteidigen will, aber also es wird auf einer verbalen Ebene, ob es jetzt so zu, also vielleicht wird auch mal ein Bierbecher geworfen, das will ich jetzt auch gar nicht von vornherein ausschließen, aber ob es da jetzt wirklich massive Übergriffe auf anreisende RB-Fans gibt, sehe ich jetzt auch noch nicht. Und Union, da bin ich zwar befangen, aber wird natürlich ein Highlight, obwohl es für mich sehr ungewohnt sein sollte, müsste ich da zum ersten Mal mal auf der Pressetribüne dann irgendwie Platz nehmen. Das kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen. Das ist.
Da musst du im Gästeblock.
Dein Laptop auf, dein Laptop
ja, hab ich ja. Obwohl es wäre vielleicht ja auch mal eben, für Recherchezwecke vielleicht ganz interessant, in Gästeblock sich zu bewegen.
So, wir machen dieses Jahr auf jeden Fall mit John eine Tour in den Auswärtsblock irgendwo. Da ist schon festgemacht. Und eine Reportage-Tour. Großartig, wenn man einen Podcast nur mit der Reportage letztens irgendwo so ein Podcast gehört, die dann irgendwo im Blog stand und gesagt haben, man hat aber nicht verstanden, weil die drumherum nochmal geschrien haben.
Wahrscheinlich werden sich auch ein paar Fans auf 68 freuen, auf das Stadion.
Ja, das wird wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, gut.
Wäre da noch nicht mal.
Nürnberg wäre natürlich auch eine
gute Frage.
Relativ nah. Großes Stadion.
Braunschweig ist auch noch am nächsten.
Braunschweig.
Also Braunschweig ist grottig.
Reden wir nicht drüber, machen wir weiter, nächstes Thema.
Ich
würde gerne.
Ich wollte gerade mal sagen, das ist wahrscheinlich schwierig, wird tatsächlich, oder es gibt keine kurzen Auswärtsfahrten, ne? Aber gibt es vielleicht Union und dann wäre es nächstes Jahr fast schon Braunschweig.
Braunschweig, Nürnberg, Hamburg ist auch.
Hamburg ist jetzt eigentlich so weit.
Der Tränen nach Münster.
Also, ja. Ein bisschen drei Stunden.
Drei Stunden, ja.
Weniger.
Denk mal. Und vielleicht liegen ja die Spiele auch so galant, dass man von Aalen nach Sandhausen nach Heidenheim. Englische Woche, englische
Auswärtswoche. So wie im Baseball, wo dann so ein Auswärtsspiel.
Ja, genau. Ja.
Streak.
Das wird doch die DFL zu verhindern wissen, oder?
Ja. Wahrscheinlich.
In Karlsruhe, Kaiserslautern ist ja auch gleich um die Ecke. Also das,
Karlsruhe wird happig.
Naja, freuen wir uns auf die zweite Liga. Ich freue mich, glaube ich, ab Sonntag dann, wenn die dritte Liga zu Ende ist, freue ich mich auf die zweite.
Bis jetzt bin
ich
wir noch Meister eigentlich?
Nö. Du möchtest ja nicht so.
Ich finde es ganz witzig.
Ich will, dass Heidenheim Meister wird, die haben sie es verdient.
Ja, haben sie. Ich bin auch nicht so scharf drauf, aber ich fände es eine witzige Angelegenheit.
So, wenn sie auf jeden Fall einen neuen Pokal in ihrem Vereinsheim, in ihrem Fanshop stehen. Hm. Bei den Sachsen-Pokal müssten wir zurückgehen.
Hm. Ja. Wer gewinnt das? Hm? Wer gewinnt den
Sachsen-Pokal?
Schwierig,
oder Chemnitz? Lehnen wir uns aus dem Fenster.
Kann man übrigens im NDR Livestream Chemnitz sehen.
Livestream, yeah. Wow.
Das ist noch der bei welchem Sender dieser gute?
Welche, der wann
läuft Mitteldeutsche Großsender?
Ist das diese Woche schon?
Diese Woche Mittwoch 18:15
Uhr. Oh, ja. 7.5. 18:15 Uhr, falls ihr es geschafft habt, die 2 Stunden bis Mittwoch abzuhören.
Ansonsten Samstag.
Das ist noch der Fernsehtipp für jetzt wahrscheinlich.
Und die anderen Landespokalfinals in der kommenden Woche sollen übrigens auch live im MDR,
wow,
online mdr.de zu hören und zu sehen sein.
So, mdr.de, euer euer Internetportal, ja, das sei empfohlen. Also die Startseite aber nicht von Rote Brauseblogger wegändern.
Wo es beim MDR natürlich ganz viele kritische Journalisten gibt, die auch dem, die natürlich RB auch kritisch gegenüberstehen. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen.
Ja, weil
das,
aber die laden wir nicht hier an den Tisch ein.
Nee.
Gut, war's das.
Schon.
Wir verabschieden uns mit den großartigen, gepökelten Rinderherzen.
Rentierherzen.
Rentierherzen? Rinder, oh Gott, sehr Rinder gesagt. Rentierherzen, das ist ja wirklich das Highlight des Tages. Das werden wahrscheinlich, falls mich jemand mal in einem Gästeblock sieht, dann habe ich bestimmt noch 3-4 einstecken. Mhm. Die werden eine Weile reichen. Okay, dann sag ich schon mal Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bier. Härteste Fisch im Podcastbecken.